Ich bin
1,5 Stunden.
Ja, aber das war wichtig. Es war wichtig.
Es war interessant.
Ja, also. Vielen Dank. ABE,
EBE,
Klage. Was gibt's Neues? So fangen wir heute gleich mal an. Also, herzlich willkommen zur Folge 2B.
8B. Nein, 8B, nicht 2B. Ja, genau.
2B, sondern 8B.
Ja, der Lars, der mir gegenüber sitzt, ist ein bisschen verwirrt bei Doppelfolgen.
Das war heute so bunt, mein lieber Ramon.
Ja. Aber schön, dass ihr da dran geblieben seid, ja. Und wir schieben jetzt im Grunde genommen das Interview mit Herrn Kunz vom TÜV Hessen sozusagen hinterher. Der Lars hat hier 4 Seiten inzwischen vorbereitet.
Ja, ich habe mir ja auch noch ein bisschen, muss ich auch sagen, noch ausgedruckt zur Klage. Das ist jetzt nicht wirklich der Hintergrund, warum wir Herrn Kunz anrufen, dass wir jetzt noch neue Promoter für die Klage suchen. Das ist nicht der Fall, sondern es geht jetzt im ersten Teil erstmal für euch ein Update. Also wir haben am 13.02. gab es postalisch an den Rechtsanwalt das Update vom Landgericht München 1. Da gab es in dieser Form kein Urteil, sondern einen Hinweisbeschluss, wo es drin hieß, Herr Zemke, gehen Sie doch einfach mal los und besorgen Sie sich eine EBE, also eine Einzelabnahme für Ihre Fahrzeuge, und dann bekommen Sie auch eine Versicherung. Ich fasse es mal einfach und schnell zusammen, weil es ist natürlich auch in diesem Fall wieder viel Papier. Das KBA hat auch eine entsprechende Stellungnahme dazu verfasst und ans Landgericht geschrieben, und das hat den Richter dann bewirkt zu sagen, Einzelabnahme, Versicherung und der Zemke fährt legal. Daraufhin habe ich mich dann hingesetzt und gesagt, jetzt wirst du doch mal ein bisschen googeln, mal ein bisschen recherchieren, was ist das EBE oder ABE oder warum brauche ich das überhaupt? Und so habe ich eigentlich Herrn Kunz kennengelernt, weil ich habe ihm einfach mal geschrieben, habe gesagt, Mensch, Herr Kunz, wie sieht's aus? Ich würde gerne meinen Elektroskateboard bei Ihnen per EBE zulassen. Und dann hat er mir nun, ich denke mal, wirklich kopfschüttelnd geantwortet und gesagt, Mensch, Herr Zemke, informieren Sie sich doch erstmal richtig. Und daraus wurde ein ziemlich langer und sehr für mich sehr informativer Schriftwechsel. Und am Ende habe ich dann nochmal nachgefragt und gesagt, Mensch, Herr Kunz, könnten Sie uns das nicht allen nochmal erzählen? Weil es war wirklich hochgradig spannend, interessant und ich denke auch für euch alle da draußen sehr, sehr wichtig, das jetzt mal zu verstehen. Warum brauche ich einen EMV-Test? Warum brauche ich eine Klingel, Hupe oder eine Bremse oder eine Lenkstange, das ist ja das zentrale Thema hier in Deutschland. Mhm. Und deswegen wollen wir nämlich Herrn Kunz anrufen. Und zur Klage, da geht's dann weiter Ende April. Also der Richter denkt dann, Zemke kommt dann mit 5-mal Einzelabnahme wieder ins Landgericht München und sagt dann so, hier und jetzt Schluss damit, jetzt fahre ich legal. Aber ich habe so das Gefühl, so wird's leider nicht laufen. Ja, deswegen freut euch auf ein wirklich interessantes Telefonat, hoffe ich. Ich habe viele Fragen, EBE, ich habe nochmal mir alles aufgeschrieben und gegoogelt und habe Ramon dann auch meinen Ausdruck nochmal gegeben, dass er auch noch ein paar Fragen stellen kann, dass das hier heute kein Monolog wird. Von daher rufen wir doch jetzt gleich an. Fragen oder ähnliches werde ich dann demnächst dann nochmal, gibt es dann nochmal eine Videomessage, da werde ich mich dann nochmal bei allen Spendern vor allen Dingen da draußen nochmal bedanken. Mit dem Marcel Hutfels zusammen von den Scooterhelden machen wir nochmal ein Video und da gebe ich dann nochmal etwas mehr drauf ein. Und vor allen Dingen, wenn ihr dann am Ende noch Fragen habt zu dem ganzen Thema, schreibt uns. Wenn wir was vergessen haben, schreibt uns. Ja, das ist ganz wichtig. Wir wollen hier nicht das Rad neu erfinden, sondern mit euch zusammen nach vorne rum. Und von daher, let's go. Ja, wir kommen jetzt weiter. Hintergrund ist die EBE, die ABE. Ich muss sagen, in den Foren, in den Gruppen, auch bei Kai im Forum liest man ja viel darüber. Die Leute machen sich darüber Gedanken. Kann ich für mein Fahrzeug eine Einzelbetriebserlaubnis beim TÜV bekommen? Wo, vor allen Dingen, was muss ich da machen? Brauche ich einen EMV, also einen elektromagnetischen, wie nennt man das, eine Prüfung? Und da gibt's ja so viele Vorgaben und Vorlagen. Und ich habe mir jetzt auch in den letzten, ich sag mal so 2 Wochen, ziemlich viele Gedanken gemacht, wo muss ich da hin und mit wem spreche ich da. Und da ist mir jetzt unser nächster Studiogast oder Podcast-Interviewpartner in die Fänge geraten. Ich habe mich an den TÜV Hessen gewandt und hatte mal gefragt, wie ich eine EBE bekomme. Und da hat mir der Herr Michael Kunz geantwortet. Mit dem habe ich ziemlich lange hin und her gemailt und vor allen Dingen sehr, sehr ausführlich. Und er hatte wirklich unmenschlich viel Geduld. Und da habe ich ihn dann irgendwann gebeten, ob er uns das mal im Podcast nochmal alles erklären kann. Und jetzt haben wir den Michael Kunz am Apparat. Hier ist der Lars Zemke und
der Ramon Göden. Hallo.
Hallo.
Ja, schönen guten Tag, die Herren.
Ja, Mensch, also nochmal, Kunz, vielen, vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit geben heute, dass wir mit Ihnen telefonieren können. Wir haben ja wirklich nur gemailt, das war schon, schon fast komisch, aber aber trotzdem habe ich mir ein großes Pamphlet aufgeschrieben, was ich Ihnen heute an Fragen stellen möchte. Und ich denke, ich kann da viel zulernen, auch unsere Hörer vor allen Dingen. Es ist ja wirklich aus Ihrer Sicht bestimmt nicht kompliziert, aber aus meiner Sicht, auf was man da alles achten muss. Und vielleicht stellen Sie sich noch mal ganz kurz vor, was Sie jetzt machen in Grünberg und was so Ihre tägliche Aufgabe ist, damit die Zuhörer einfach mal wissen, wen haben wir am Telefon, und dann legen wir los.
Ja, also ich bin Kfz-Sachverständiger beim TÜV Hessen und dort speziell mache ich als Fachreferent für Klasse-L-Fahrzeuge meinen Dienst. Das heißt, ich bin tätig in Aus- und Weiterbildung für unsere eigenen Leute. Und so Spezialfahrzeuge aus Klasse L. Klasse L heißt also 2-, 3- und leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge. Und das bedeutet also im normalen Sprachgebrauch Zweiräder, Trikes und Quads.
Okay.
Ja, und da, wie gesagt, Ansprechpartner für Sonderumbauten, für Sonderfahrzeuge, für Einzelabnahmen und ansonsten in Außenweiterbildung für unsere TÜV-Kollegen.
Ist da denn reges Interesse? Stehen die Leute bei Ihnen Schlange mit, illegalen Rollern oder anderen verrückten Fahrzeugen?
Also illegal ist jetzt ein bisschen ein schwieriger Begriff. Also zunächst haben wir das oft so, dass Fahrzeuge, denken Sie jetzt bitte weniger an Roller, sondern denken Sie mehr so an Motorräder zum Beispiel, Motorräder-Quads, dass da natürlich sehr viel Bedarf für Individualisierung herrscht. Also fast kein Motorrad ist Serie. Jeder bastelt sich was dran, jeder möchte irgendwas ein bisschen verändern. Im Einzelfall ist es, was weiß ich, mal einen anderen Auspuff oder mal ein anderer Reifen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die viel Geld in Kraftfahrzeuge investieren und dann durchaus auch mal eine Harley für mehrere 10.000 Euro umbauen und dann entsprechend die Abnahmen dafür brauchen, damit sie legal im Straßenverkehr wieder teilnehmen können sozusagen.
Was ja auch gut ist, dass da jemand da ist, der mal drauf guckt und sagt, also das können Sie machen, aber das ist mir viel zu scharfkantig oder das könnte ja abfallen bei 120. Also genau. Wir wollen hier gar nicht jetzt irgendwas aufkommen lassen von wegen, brauchen wir alles nicht, das geht schon so, sondern ich finde es auch wirklich sehr gut. Und da komme ich auch schon jetzt zu meiner ersten Frage. Das hat mich ja auch, sag ich mal, wo wir den ersten Kontakt dann so ziemlich umgetrieben. An wen wende ich mich denn jetzt eigentlich? Also ich bin jetzt in Berlin und will jetzt zum Beispiel meinen, hatten wir ja auch als Thema, 25 km/h Roller, der eigentlich ja kein Elektrokleinstfahrzeug ist, zulassen. Wen rufe ich denn da an oder wen schreibe ich eine Mail?
Genau. Also normalerweise, das hängt jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, von Ihrer Situation, von der Wohnsituation, wo in Deutschland sozusagen, würden Sie den nächstgelegene technische Prüfstelle anvisieren. Also technische Prüfstelle bedeutet, ich sag's mal so ein bisschen platt, der staatliche TÜV. Ja, es gibt zwei Institutionen, die Einzelabnahmen machen dürfen. Das sind zum einen die jeweiligen staatlichen TÜVs, das heißt in den Bundesländern, die dort die sogenannte technische Prüfstelle betreiben, oder sogenannte technische Dienste. Ein technischer Dienst wäre ein Sachverständigenorganisation, die sich speziell hat akkreditieren lassen, solche besonderen Abnahmen machen zu können. Denken Sie jetzt bitte mal an die Kollegen von der KÜS oder von der GTÜ. Ja. Und in den neuen Bundesländern ist die technische Prüfstelle die Kollegen von der DEKRA. Und in den alten Bundesländern sind es die jeweiligen Landes-TÜVs. Also bei uns hier in Hessen wäre das dann TÜV Hessen, der da die Sachen machen kann, nebst den technischen Diensten. Und in den anderen Bundesländern, zum Beispiel in Hamburg, wäre es dann der TÜV Hanse.
Aber ich könnte jetzt auch, wenn ich viel und gerne Auto fahre, könnte ich jetzt auch in Hessen wohnen und in Berlin zum TÜV gehen. Das wäre auch kein Problem.
Das wäre durchaus möglich, weil wo die Abnahme stattfindet, also wo örtlich, das spielt keine Rolle. Es muss nur dann die dort zugelassene Organisation sein. Okay. Also das heißt also in Ihrem Fall in Berlin sozusagen würde ich zum nächstgelegenen TÜV gehen dort, beziehungsweise zur DEKRA, und würde dort dann entsprechend verlangen eine Einzelabnahme. Und das ist auch dann schon wieder das nächste Missverständnis, wo der Unterschied dann zwischen einer Einzelabnahme und zwischen der sogenannten ABE ist.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen.
Genau, das ist nämlich so die Standardfrage, die mir auch meistens die Endverbraucher stellen. Also ich sage jetzt, mit Endverbraucher meine ich jemanden, der eine Privatperson, die ein einziges Fahrzeug hat. Wir haben es ja auch mit Firmen zu tun oder mit Importeuren zu tun, die einen ganzen Seekontainer aus China importieren wollen, wo hunderte von Fahrzeugen sind. Und deswegen muss man so ein bisschen trennen. Auf der einen Seite die Einzelabnahme, die heißt so, weil wir von einem einzelnen Fahrzeug reden. Und die andere Sache ist die sogenannte allgemeine Betriebserlaubnis. Das heißt also, wo ein Hersteller für eine ganze Serie von Fahrzeugen einmal ein Prototyp prüfen lässt und dann eine ganze Serie baut und die mit Papieren versieht. Ja, das ist also der große Unterschied zwischen einer EBE, Einzelabnahme, und zwischen einer ABE, allgemeinen Betriebserlaubnis.
Also jetzt muss ich mal fragen, weil ich sage immer Einzelbetriebserlaubnis, also Sie sagen jetzt EBE ist eine Einzelabnahme, so würde es jetzt im Fachjargon richtig heißen.
Genau, also es wird im Prinzip ein Fahrzeug geprüft, das gibt es halt nur einmal, es ist sozusagen unik, da wird das Fahrzeug auch, kriegt eine eigene Fahrgestellnummer und so weiter, die wird dann meistens am Ende der Abnahme, wenn sie positiv ist, wird die Fahrgestellnummer durch den Sachverständigen eingeschlagen. Und dann ist das ein Unikat sozusagen, weil es ja keiner Serie entspricht. Ja? Und mit Serie meine ich jetzt, das kann natürlich in China in Serie gebaut worden sein, aber wir reden jetzt hier von einem Endkunden mit einem Fahrzeug und deswegen kriegt er auch nur so eine Einmalabnahme.
Und das ist dann auch so eine spezielle Nummer und dann nicht, wie sie jetzt in der EKFV heißt, eine FIN. Also, sondern da ist dann wirklich das dann, die hat dann kein so ein spezielles Coding oder ähnliches, sondern das ist dann auf die also Einzelabnahme zugeschnitten.
Genau. Also normalerweise die FIN, also die Fahrzeugidentitätsnummer, die muss jedes Kraftfahrzeug haben. Und wenn das jetzt ein Fahrzeug ist, was in Serie hergestellt wurde und im Rahmen einer allgemeinen Betriebserlaubnis abgenommen worden ist, dann gibt der Fahrzeughersteller die Fahrgestellnummer vor. Der tut die dann sozusagen vergeben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis unendlich. Ja. Die Fahrgestellnummer selber ist in der Regel 17-stellig. Und diese 17-Stelligkeit, die kodiert, wer ist der Hersteller, wie heißt der Typ und die wievielte von diesem Roller ist denn das. Ja, und bei der Einzelabnahme, da gibt es ja nur ein Fahrzeug, da kann man natürlich schlecht die Nummer 1 hinschreiben. Und deswegen gibt es da eine sogenannte TP-Nummer, technische Prüfstellennummer, die ist dann auch 17-stellig und kodiert, wer hat's gemacht. Also wer war der Sachverständige, von welcher Sachverständigenorganisation und das wievielte Fahrzeug ist denn das. Deswegen wird da eine sogenannte, im Volksmund sagt man dazu, TP-Nummer vergeben.
Und die, das wird aber nicht irgendwo zentral dann hinterlegt, sondern das hat dann, wenn ich vorne sehe jetzt am Coding, ah, okay, das hat jetzt die Deka zum Beispiel gemacht, dann wende ich mich an die und diese könnten mir dann sagen, wo, wann das Fahrzeug geprüft wurde.
Ja und nein, also das ist jetzt eine schwierige Frage. Diese 17-stelligen Nummern, die ja sozusagen vergeben sind, die sind nicht willkürlich, also ich kann mir keine ausdenken, sondern ich kriege die zugeordnet, diese Nummer, wenn ich die jetzt bei Ihnen in Ihren Roller einschlage. Und im Zusammenhang mit der Betriebserlaubnis, die ja anschließend folgt, also ich mache das Gutachten, das Rollerchen ist in Ordnung, das entspricht allen Vorschriften und dann gehen Sie ja zu Ihrer Zulassungsbehörde und die Zulassungsbehörde prüft das Gutachten nochmal und erteilt offiziell die Betriebserlaubnis. Das heißt also, in dem Moment werden die Daten ja beim Kraftfahrtbundesamt gemeldet, dass diese Nummer, die jetzt da eben vergeben wurde, dass die jetzt hier ein Rollerchen oder zum Beispiel ein EKFV, ein EKF ist. Ne? Und das gilt nicht nur jetzt für die Roller, für die Elektroroller, sondern das gilt für jedes Fahrzeug. Also wenn Sie jetzt auf die Idee kämen, zum Beispiel einen PKW-Anhänger neu zu bauen, selbst zu bauen, dann wäre das genauso. Dann kämen Sie mit Ihrem PKW-Anhänger zu einer technischen Prüfstelle und dann würde derjenige das Fahrzeug, in dem Fall den Anhänger, überprüfen und würde dann anschließend eine Fahrgestellnummer einschlagen.
Genau, das wäre jetzt in der Form ja meine nächste Frage. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ich weiß, dass ich eine Einzelabnahme haben muss. Ich habe Sie jetzt angerufen und Sie sagen, komm mal übermorgen um 15 Uhr vorbei. Und dann komme ich mit meinem 25 km/h Roller, den ich vor der EKFV gekauft habe, bei Ihnen vorbei und sage jetzt so, Herr Kunz, den würde ich gerne zulassen.
Genau, hier ist das Gerät. Ja. Also dann geht's los. Also der Ablauf von meiner Seite wäre jetzt, ich würde jetzt mir natürlich die EKFV nehmen und würde sagen, da gibt es ja dann Paragraph 1 bis und so weiter, ne? Und bis 15. Und dann würde ich mir im Prinzip jeden Punkt anschauen, ob das, was gefordert ist in dieser Vorschrift, ob das an dem Roller dran ist, ob der Roller sozusagen den Vorschriften entspricht. Mhm. Und wenn der Roller in der Gänze, also allen Vorschriften aus der Elektrokleinstfahrzeugordnung entspricht, dann gibt es ein positives Gutachten. Wenn er nicht entspricht, also wenn irgendwas fehlt oder irgendwas nicht so ist, wie es muss, dann gibt es auch ein Gutachten, allerdings ist das Ergebnis dann halt negativ.
Und das Gutachten, jetzt muss ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen, bevor der Lars wieder die nächste Frage stellt. Das Gutachten, also wenn das, das ist ja fast, klingt ja mal so ein bisschen wie bei, wenn ich mein Auto zum TÜV bringe und es wird also alle 2 Jahre zur AU bringen, wird es ja geprüft, werden ja Mängel festgestellt im Grunde genommen, ja, dann habe ich dann wahrscheinlich auch das in dem Gutachten die Mängel gekennzeichnet, die es eigentlich nicht erfüllt. Ja, muss denn im Grunde genommen ja für dieses Gutachten sicherlich schon was zahlen? Ne?
Ja, also die Unabhängigkeit, also Sie beauftragen den Sachverständigen, das Fahrzeug zu prüfen, und dann ist das ähnlich wie beim normalen TÜV bei der Hauptuntersuchung. Ja. Das Ergebnis ist vom Preis unabhängig. Das heißt also, Sie zahlen im Grunde das negative Gutachten, weil er hat ja für Sie gearbeitet, er hat sich ja da reingearbeitet. Aber Sie kriegen ein Gutachten im schlimmsten Fall, wo halt Mängel drauf sind. Und wenn Sie die Mängel dann abstellen, also noch umbauen, noch das noch ändern, dann wird ja anschließend eine Wiederholungsuntersuchung gemacht. Das macht dann nicht mehr so teuer, weil dann schaut man ja nur noch, was war nicht in Ordnung. Und dann gibt es dann ein positives.
Also da wird dann also auch eigentlich dann nur noch das geprüft, wo vorher Mängel waren.
Ja klar, alles andere ist ja dann in Ordnung. Ne?
Die Frage mit den 2 Jahren, die war gut, das komme ich nämlich, meine nächste gleich, wenn ich positiv, einen positiven Bescheid von Ihnen bekomme, ist der dann ewig gültig oder kommen Sie in 10 Jahren wieder? Okay, also ich kann dann ewig fahren.
Wenn also jetzt das positive Gutachten da ist, Sie müssen das gedanklich ein bisschen trennen. Die TÜVs oder die DEKRA in 9 Bundesländern, die technische Prüfstellen, die entscheiden ja nicht darüber, ob ein Fahrzeug in Verkehr kommt oder nicht. Also das ist schon lange nicht mehr so. Sondern das ist so, wir machen ein Gutachten und bescheinigen den technisch einwandfreien Zustand im Sinne der Richtlinien und der Gesetze. Und die Betriebserlaubnis, also der final sagt, ja, Sie dürfen am Verkehr teilnehmen mit dem Gerät, das erteilt die Zulassungsstelle, beziehungsweise bei uns in Hessen gibt es eine Besonderheit. Bei uns in Hessen nennt sich das Bündelungsbehörde. Das ist so eine spezielle Zulassungsstelle. Die prüft nochmal, ob das Gutachten von dem TÜV-Mann in Ordnung war, ob da alles vollständig ist, ob der das alles richtig gemacht hat, ob da Bilder dabei sind, ob die Fahrgestellnummer richtig ist und so weiter. Auf Papierebene. Und wenn dann alles ordentlich ist, dann erteilen die offiziell die Betriebserlaubnis. Das heißt, die machen dann quasi auf das Gutachten, ich sag's immer im weitesten Sinn, ein Stempelchen drauf und dann ist es offiziell.
Okay, muss ich da auch nochmal zur Kasse?
Leider ja. Und das ist in der Hausnummer, sage ich jetzt mal, so circa 40 Euro. Das variiert ein bisschen von Bundesland zu Bundesland. Aber 40 Euro plus minus ein paar kleine ist dann für diese Genehmigung sozusagen erforderlich. Und wenn Sie die Betriebserlaubnis offiziell einmal haben, dann bleibt die für immer und ewig, so lange, bis das Fahrzeug entweder technisch umgebaut wird, also verändert wird, oder bis das Fahrzeug aus dem Verkehr genommen wird, im Sinne von verschrottet.
Ist das europaweit gültig oder nur für Deutschland?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage im Sinne von eine schwere Frage, weil zurzeit ist es ja so, dass diese Regelung für die Elektrokleinfahrzeuge ist eine rein nationale Geschichte. Das heißt also, diese ganzen in Verkehr bringen von den Rollerchen macht jedes europäische Land nach eigenem Ermessen. Leider konnte man sich im internationalen Kontext auf keine europaweite Sache einigen. Bei den anderen Fahrzeugen, denken Sie jetzt bitte mal an die Motorräder, an die 50er Roller, an die Autos, an die LKWs, da hat man mittlerweile europäische Gesetze gefunden, dass ein Fahrzeug so gebaut wird, dass in ganz Europa zulässig ist. Bei den Elektrokleinstfahrzeugen konnte man sich leider nicht darauf einigen. Das sehen Sie ja daran, dass im Ausland dann auch entweder gar keine Vorschriften gibt oder höhere Geschwindigkeiten oder sowas. Und in Deutschland ist spezielle Verordnung, eben diese Elektrokleinstfahrzeugverordnung, die sagt mir, wie die Spielregeln hier sind. Es ist aber so, wenn Sie jetzt den Roller mitnehmen, was weiß ich, in Urlaub nach Spanien, dann dürfen Sie mit dem Rollerchen als Tourist im Grunde teilnehmen. Also da gilt dasselbe wie bei einem Mofa oder so auch. Wenn das Fahrzeug ordentliche Betriebserlaubnis hat, der Deutsche, und auch eine Versicherung hat, eine entsprechende, die im Ausland gültig ist, also bei der Versicherer fragen, und dann spricht da nichts dagegen, das Auto, den Roller, touristisch auch im Ausland zu benutzen. Touristisch heißt maximal ein halbes Jahr und dann wieder zurück nach Deutschland.
Hm. Ah.
Wenn Sie länger wie ein halbes Jahr in einem europäischen Ausland sind, dann müssten Sie das Fahrzeug nach den dortigen Vorschriften anmelden, sag ich mal so ein bisschen vorsichtig.
Okay, dann kommen wir jetzt wieder zurück. Ich stehe jetzt bei Ihnen, nicht im Büro, sondern draußen auf dem Parkplatz an Ihrer in Ihrer Prüfsituation. Wie gesagt, mein Roller, den habe ich vor der EKFV gekauft. Der fährt also 25. Also sagen wir, wie weltweit, glaube ich, jeder Roller, der aus der Fabrik kommt, außer die Gedrosselten in Deutschland. Da werden Sie ja als allererstes sagen, Herr Zemke, das ist zu schnell. Nun müssen wir ja mal überlegen, wo willst du denn hin? EKFV kriegst du nicht hingebogen, weil du musst ja dann irgendwie drosseln oder und das wird nicht so einfach werden. Also gehen wir in die andere Richtung. Und da geht es dann Richtung L1E, hatten Sie immer geschrieben, oder?
Genau. Also jetzt muss man halt wieder schauen, jetzt in der anderen Richtung, was also nicht Elektrokleinstfahrzeug ist, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder nationales Kleinkraftrad, so heißt die Fahrzeugklasse, oder wir gehen in Richtung international L1E, so heißen die Fahrzeuge im internationalen Kontext. Mhm. So, jetzt muss man schauen. Meistens ist es so, dass eine Vollerfüllung nach internationalen Vorschriften für ein Einzelfahrzeug absolut nicht, ich sage mal, realistisch ist. Mhm. Das ist einfach, die Anforderungen sind da, ich sage es mal so flach raus, einfach zu hoch. Mhm. Das Fahrzeug nicht speziell dafür gebaut wurde, dann schaffen sie das wahrscheinlich nicht, jedenfalls nicht wirtschaftlich. Mhm. Also bleibt im Grunde übrig noch das sogenannte Kleinkraftrad. Das Kleinkraftrad bedeutet, das ist egal, ob das ein Roller oder ein Mokik oder so ist, sondern das heißt einfach so die Fahrzeugklasse. Und da muss man dann schauen, ob es diese Anforderungen erfüllt. Das heißt also 50 Kubik, wenn es ein Verbrenner ist, 45 km/h maximal und maximal 4 kW, also 4000 Watt Leistung. Jetzt muss man halt schauen, so ein Rollerchen, wenn wir jetzt mal einen kleinen Elektroroller anvisieren, der 25 km/h fahren würde, dann wäre das schon mal von der km/h her passend. Mhm. Passt er ja in bis 45 hinein. Mhm. Jetzt ist aber ein Problem, weil die Kleinkrafträder natürlich die Vorschriften der StVZO erfüllen müssen. Und da gibt es eine Vorschrift, die sagt, ein Zweirad muss natürlich auch einen Fahrersitz haben. Also Sitz oder Sitzbank oder irgend sowas. Mhm. Also wo ein Fahrer halt sitzen kann. Das heißt, jetzt hat man das Problem, Ihr Stehroller erfüllt ja jetzt die Sitzanforderung nicht. Mhm. Wenn Sie jetzt hergehen, und das gibt es ja im Internet zu kaufen, oder überhaupt im Fachhandel zu kaufen, so ein Sitz sich dran bauen, also ich sag mal so Stangen im Fahrradsitz, da irgendwie dran bauen, dass Sie einen Sitz haben, dann hätten Sie den Punkt auch erfüllt.
Mhm. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Ich bin jetzt bei der Prüfung, da ist der Sitz da, Sie nicken das ab, ich kriege das alles in der Form, es wird akzeptiert, ich könnte los und kriege die Freigabe für den Straßenverkehr und kaum bin ich bei dann das erste Mal auf der Straße, packe ich mir den Sitz hinten in meinen Rucksack.
Genau, das ist jetzt eine Situation, die wird sehr gerne falsch verstanden. Also der Zustand, der letztendlich begutachtet wurde, deswegen wird ja bei so einem Gutachten auch nicht nur einfach Hand aufgelegt, sondern werden ja auch Bilder gemacht und alles. Dieser Zustand, der wird ja dokumentiert. Das heißt, wenn Sie jetzt den Zustand nachträglich ändern, dann ist das, ich sage mal so, wie Frisieren vom Mofa. Ja? Dann haben Sie ja im Prinzip die Betriebserlaubnis wieder erloschen, weil das Fahrzeug dem nicht mehr entspricht. Mhm. Also das, was einmal genehmigter Zustand ist, muss bleiben, bis es geändert wird. Und eine Änderung, das gibt es ja auch, wenn Sie jetzt ein Fahrzeug haben und sich später noch irgendwas dran bauen oder was abbauen oder sonst was, man sagt dazu eine willentliche Änderung, also wenn sie wollten irgendetwas ändern, dann kann die, wenn die legal ist, die Änderung natürlich wieder abgenommen werden vom TÜV. Also das heißt, eine technische Änderung ist auch unter Umständen ja legitim. Denken Sie jetzt mal daran, Sie würden jetzt, bei einem Motorrad vielleicht einen Sitzplatz wegmachen. Sie wollen ein zweisitziges Motorrad zum einsitzigen Motorrad machen. Und dann wird ein Sitz, ausgetragen. Fußrasten ab, kurze Sitzband drauf, anderes Heck. Und dann kann ich Ihnen eintragen, okay, technische Änderung am Motorrad von zwei Personen auf eine Person, zum Beispiel. Ja? Oder Sie haben irgendein Zubehör gekauft, was Sie unbedingt eingetragen haben wollen, eine höhere Scheibe als Verkleidung oder eine andere Beleuchtungseinrichtung oder vielleicht haben Sie auch andere Räder drauf oder andere Bremsen gemacht. Dann ist das eine technische Änderung, dann kann die nachträglich natürlich neu abgenommen werden und neu genehmigt werden.
Da hätte ich mal eine Frage, und zwar, wenn der Roller jetzt, Herr Ziemke da zur Prüfung hat, ja zum Beispiel statt einen Akku er nachträglich einen zweiten ran montiert. Ist das denn auch eine bauliche Änderung, die dann abgenommen werden müsste?
Ja, also wenn Sie jetzt den Akku, der ja bei der Erstabnahme nur ein Akku war,
ja,
da wird ja auch der Akku unter Umständen bedankt, also weil das ja Teil der Abnahme ist auch. Wo kommt die Energie her? Bei einem Verbrennerfahrzeug würde man schauen, was hat er für einen Tank, und bei einem Elektrofahrzeug würde man schauen, was hat er für einen Akku. Und Sie machen jetzt, sagen wir mal, einen doppelten, also noch einen dabei.
Ja.
Ja. Dann würden Sie ja die Kapazität, die Reichweite und so weiter des Fahrzeugs alles verändern. Und somit wäre das auch im Sinne einer technischen Änderung eine Änderung. Das wäre aber meiner Meinung nach jetzt keine so große Sache, wenn der Akku also auch dem ersten Akku entspricht, dann sehe ich da gar keinen Grund, Ihnen das nicht als technische Änderung einzutragen. Also das ist eigentlich kein Ding.
Okay.
Wenn das aber ein ganz anderer Akku ist, und jetzt denken Sie bitte mal an eine andere Art Technik. Vorher war es ein normaler Akku, jetzt ist es ein Lithium-Ionen-Akku.
Genau.
Also einfach eine andere Akkuchemie. Dann geht's los mit der Frage jetzt, wie sieht's denn aus mit dem Ladegerät? Passt das jetzt überhaupt noch dazu? Wie sieht's denn aus mit dem Batteriemanagementsystem innerhalb des Fahrzeugs? Passt das jetzt überhaupt noch? Sowas wie die Anzeige, die Reichweitenanzeige und sowas. Ja? Also da kann ganz schnell in der Fahrweise gehören, wo es auch technisch gefährlich wird. Weil wenn Sie natürlich jetzt die Batterietechnik ändern und das Ladegerät nicht dazu passt, kann der ganze Kram ja auch in Flammen aufgehen.
Okay.
Also es ist genauso zu sehen wie mit den, also nicht genauso, sondern eben ähnlich wäre es ja jetzt mit den Rädern oder mit den Bremsen. Also ich fahre jetzt meinem Roller 3 Jahre lang und dann kriege ich die Räder nicht mehr oder die Bremssättel nicht mehr oder und rüste dann um, dann müsste ich bei Ihnen wieder vorstellig werden.
Genau. Dann wäre das eine technische Änderung, und wenn die Bremse, die Sie dann drauf haben, technisch in Ordnung ist, im Sinne von, dass er die Anforderungen an das Bremsverhalten erfüllt, dann ist das eine technische Änderung, also auch keine große Sache. Und dann kann man das entsprechend Ihnen eintragen und dann ist alles legal.
Aber ich muss dann bei jedem Besuch immer wieder zur Kasse bei Ihnen.
Ja gut, wenn Sie das zweimal eine Pizza bestellen, dann kostet
das
zweimal Geld.
Also nur weil Sie die Karton haben.
guter Vergleich.
Du musst eigentlich du musst mit dem Roller in der Endausbaustufe hinfahren am besten. Dann hast du es nur einmal.
Ja, genau. aber auch so ein Gerät lebt ja und die Technik entwickelt weiter. Das war ja eben die Diskussion, die wir auch hatten. Also ab und zu kriegt man halt gewisse Dinge nicht mehr nach.
Ja, das stimmt. Und dazu kommt ja noch, dass, wie gesagt, gerade bei den zwei Rädern im weitesten Sinn, und das kennen Sie ja auch sicherlich bei Ihnen, bei den kleinen Elektrofahrzeugen, da kommt natürlich jetzt die Begeisterung von den Fahrern, die ihre Fahrzeuge individualisieren wollen. Und somit natürlich verschiedene Mods angeboten werden, wo also irgendwas umgebaut wird und verbessert wird und so weiter. Und wie gesagt, wenn der sich jetzt eine Kleinigkeit ändert, also eine andere Fahrradklingel dran macht, von der ersten Fahrradklingel auf eine andere Fahrradklingel, dann ist das nicht eintragungspflichtig. Wenn der aber jetzt hergeht und tut die Klingel abmachen und macht hier irgendwie einen Presslufthorn dran, ja, dann sieht das anders aus. Also da gibt es auch Umbauten, die sind eintragungspflichtig, also änderungsabnahmepflichtig. Und es gibt andere Sachen, die sind, jetzt schwimmendes Beiwerk. Also wenn der sich jetzt zum Beispiel so ein Fahrradgetränkeflaschenhalter dran macht, das müssen Sie nicht eintragen. Ja? Weil das ja mit dem Fahrzeug nichts zu tun hat in dem Sinn. Während wenn Sie dann einen Lenker dran machen, oder andere Räder rein, dann sieht die Sache nicht anders aus.
Okay, also alles, was man so großartig umbaut, dann wird es schwierig und dann sollte man sich vorher Gedanken machen.
Jetzt hätte ich noch mal
oder einfach mal fragen, weil ich zum Beispiel, und das sehe ich auch viele meiner Kollegen auch in den anderen Bundesländern und so weiter, wir lieben das, wenn man mal angerufen wird und im Vorfeld gefragt wird, weil es gibt für uns ehrlich gesagt nichts Schlimmeres, wie wenn der Kunde mit seinem gebauten Sache in der Tür steht und sagt, hier, Checker, mach das mal klar. Und ich dann sagen muss, tut mir leid, das entspricht nicht den Vorschriften. Und vor allen Dingen, wenn dann rauskommt, dass er für 5 Euro mehr irgendwo ein Teil gekriegt hat, was legal gewesen wäre, was ich ihm ohne Probleme hätte eintragen können. Mhm. Aber meistens bauen die alles fertig, machen alles schön, tun es wunderbar, lackieren, alles ist nice. Und dann muss ich Nein sagen. Mhm. Ja, hätte er vorher mal gefragt, wäre es anders vielleicht gegangen. Mhm.
Hätten noch mal eine andere Frage. Pedelec S ist Ihnen ja auch sicherlich geläufig, ne? Die sind ja auch zweirädige, die bis 45 km/h, die haben also so ein, ich weiß gar nicht, auch Nummernschild hinten dran. Jetzt waren wir bei der Klingel, waren wir gewesen.
Spiegel.
Spiegel, ja, gut, dass die Auflage da etwas höher ist, aber wenn der jetzt zum Beispiel seinen Akku wechselt, weil der vielleicht kaputt gegangen ist und neu im Grunde genommen ist, müsste er den dann auch abgenommen, wieder neu abnehmen?
Jetzt müssen wir nur aufpassen, Pedelec ist eine ganz kribbelige Sache, weil der Ausdruck Pedelec, den gibt's gar nicht als Fahrzeugklasse.
Mhm.
Ja. Der Ausdruck Pedelec ist eine Wortschöpfung aus dem Zweiradhandel, also von den Händlern, die irgendwann entdeckt haben, dass man an einem Fahrrad auch einen kleinen Motor dran machen kann.
Mhm.
Und Sie wissen, diese Abgrenzung Pedelec gilt ja quasi als Fahrrad und S-Pedelec gilt ja quasi schon so als kleines Moped.
Mhm.
Ja. Und genau das ist eben nicht geklärt. Also das Pedelec, das S-Pedelec, das, was ein Versicherungskennzeichen hat, das, was, wie soll ich sagen, auch technisch ein paar höhere Ansprüche hat, das ist nie richtig definiert worden.
Mhm.
Da gibt es also die wildesten Dinger. Und deswegen hat man ja irgendwann gesagt, stopp, wir machen das anders. Wir machen jetzt ein internationales Abkommen und da gab es die Klasse L1E und die leistungsstarken Pedelecs, also die nicht unter die Fahrräder fallen, die heißen L1EA. Und diese Klasse sagt, größer 250 Watt ist maximal 1000 Watt, 25 km/h Pedalunterstützung. Und dann wäre, wenn das Pedelec noch größer ist, also mehr wie 1000 Watt hat, ist 4000 Watt. Oder eine Unterstützung hat größer 25 km/h bis 45 km/h, dann wäre es ein L1EB-Fahrzeug.
Mhm.
Ja, da gibt es also dann wieder spezielle Anforderungen. Die einen Anforderungen sind so ein bisschen Fahrrad-like und die anderen Anforderungen für die B-Version sind so ein bisschen Moped-like.
Da ist er wohl jetzt weg.
Ja.
Wollen wir nochmal an?
Ja, ich hoffe, sein Akku ist nicht alle.
Das hoffe ich auch. Also unser ist es nicht.
Ja, das ist wieder mal live, kann man dazu sagen. Aber ist auch ganz gut, dass wir kurz getrennt wurden. Jetzt muss ich erstmal Luft holen.
Aber spannend, oder?
Ja, hochgradig. Hochgradig. Ja, nee, ja. Klick aus. Wir waren hier kurz im Funkloch, wo auch immer. Wir hatten schon Angst, die Akku ist alle, Herr Kunz. War aber ganz gut für uns. Wir konnten mal kurz Luft holen bei den vielen Input, den wir gerade von Ihnen bekommen haben. Hochgradig spannend, haben wir auch festgestellt. Also wir freuen uns auf die nächste halbe Stunde. Sie sind jetzt gerade so leise, kommen Sie noch mal richtig ans... Ja, 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 jetzt ist alles prima. Ich habe jetzt mitgenommen, beim Pedelec waren wir bei L1A, L1B und ich stehe ja jetzt immer noch bei Ihnen auf dem Parkplatz und will L1, nur L1E haben, oder? Habe ich das...
Wie gesagt, wir müssen nochmal zurück zu den Gedanken. Das eine ist eine internationale Fahrzeugklasse mit entsprechenden Anforderungen.
Aha.
Und das, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben einen Roller mit nachgerüstetem Sitz und der ist schneller wie 20 km/h, sodass er also nicht in die EKFV fällt. Damit gilt ja auch noch die Möglichkeit des nationalen Kleinkraftrats.
Mhm.
Das nationale Kleinkraftrad, da gibt es auch Vorschriften natürlich für, wie das zu sein hat, zum Thema Bremsen, zum Thema Beleuchtung und so weiter. Im Grunde können Sie sich vorstellen, so einen ganz normalen Moped, ein ganz normales Moped, also Rollerchen, 50 Kubik Rollerchen oder sowas. Und was die so dran haben, also sprich Blinker, Beleuchtung, Hupe und so weiter, das müssten sie alles haben.
Okay, Beleuchtung, guter Hinweis. Kann ich mir da jetzt zwei USB-Lampen besorgen und die dann einfach vorne und hinten ranklemmen?
Jetzt müssen wir uns wieder klären, sind wir im Bereich der Elektrokleinstfahrzeuge?
Nee, können wir ja nicht. Ich komme ja nicht, ich krieg den ja nicht langsam. Ja. Manipulationssicher wird ja schwierig für mich. Selbst wenn ich hier den Hersteller kenne und der schickt mir ein neues Firmware-Update, muss ja danach sichergestellt sein, dass ich das Firmware-Update dann nicht noch wieder reinspiele, um dann wieder auf 25 km/h zurückzukommen, oder? Also so habe ich es verstanden, also dass man an dem Ding nicht softwaremäßig rumtunen kann.
Da wiederum ja und nein. Wenn Sie jetzt diese Anti-Manipulation, damit ist gemeint, dass wenn mal eine Firmware drauf ist, eine spezielle, dass man die nicht ohne weiteres, also per Bluetooth-Handy-App oder irgend sowas, mal eben schnell austauschen kann. Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, das Fahrzeug hat eine Steuerung, wo man mit so einem USB-Kabel, wie auch immer, eine Software drauf spielt, mhm, und man würde dann anschließend diesen Anschluss, diesen, wo man das draufsteckt, ich sage jetzt mal versiegeln, also nicht so, dass man eben schnell einen Stecker reinstecken kann. Angenommen, wenn es mit einem Harz zugießen oder sowas, dann wäre ja die Manipulationssicherheit im Sinne der Vorschrift durchaus da.
Ach so, also es könnte durchaus sein, ich rufe jetzt meinen Freund als Hersteller an und sage jetzt, wir als Bundesverband haben jetzt wollen eine EBE oder Einzelabnahme machen. Kannst du uns eine Software dafür schicken? Der sagt, ja klar, setzt mal eine Custom auf, dann ist für Deutschland jetzt 20 km/h. Sie machen dann ihren roten Siegellack drauf und sagen so, das war's. Dann würde ich das auch kriegen als EKFV oder als EKF.
Genau. Im Grunde machen das ja die großen Hersteller genauso. Die rufen in China an und sagen, schickt mir genau denselben Roller, den er schon in der ganzen Welt mit 30 km/h verkauft, nur mit halt noch Spezialsoftware. Ja, und genau das ist es. Also die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, von der wir die ganze Zeit reden, die heißt bauartbedingt. Das heißt, egal was ich mit dem Rollerchen mache in der Ebene, das wird nicht schneller wie in dem Fall 20. Das heißt, das ist auch eine beliebte Frage von den Kunden immer, die dann sagen, ja, der hat doch so einen Modus, den kann ich umschalten auf 18 km/h. Ja, das ist ja nice to know, aber ich kann auch halt umschalten auf 35 km/h. Ja? Und das ist genau damit nicht gemeint. Gell? Also wenn es einen anderen, es muss in jedem möglichen auswählbaren Modus unter 20 km/h bleiben.
Egal ja? wie.
Egal wie, also in der Ebene. Darunter kann es durchaus auch mal ein paar km/h schneller werden, aber in der Ebene, wenn ein normaler Fahrer drauf sitzt, normal fährt, draufsteht und normal fährt, dann darf es halt die 20 nicht überschreiten. Da gibt es dann noch eine Messtoleranz von 2 km/h maximal, aber das ist dann der Messung, der Nachprüfung sozusagen geschuldet. Also ich sage jetzt mal, 22 ist die absolute Obergrenze bei der Messung, der technischen Prüfung.
Also da haben Sie auch die berühmte Rolle da vor Ort und stellen die dann drauf und stellen die Spitzenschwindigkeit fest.
Da gibt es die Möglichkeit halt mit einer Messrolle zu arbeiten. Es gibt die Möglichkeit auch schlichtweg ganz einfach mit einer Stoppuhr und einem Bandmaß zu arbeiten. Also sprich, Weg pro Zeit ist ja nicht anders wie die Geschwindigkeit. Und es gibt natürlich auch modernere Methoden, die abgeleitet sind. Also ein hochgenaues GPS-System oder sowas, da kann man das ja alles testen.
Jetzt hatten wir über das Licht gerade gesprochen. Da hatten Sie gesagt, ja, da gibt es jetzt Unterschiede. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche mit die 25er, ich nenne es jetzt mal 25er Klasse, also die Richtung L1E geht und die andere 20 km/h Richtung EKF. Wo ist denn da der Unterschied? Kann ich bei dem einen einfach nur ein Licht ranmachen und da gucken Sie nicht so genau hin? Oder hat beides so, Sie müssen über 25 Zentimeter überm Fußbodenseiten vom Licht her?
Nein, also bei der Elektrokleinstfahrzeugverordnung hat ja der Gesetzgeber sich schon Gedanken darüber gemacht und hat ja im Grunde reingeschrieben, dass er ja nur eine Fahrradbeleuchtung braucht. Das heißt also, wenn Sie jetzt so eine Clipslampe nehmen, die man wie beim Fahrrad auf den Lenker klipst und die Lampe für sich so ein Prüfzeichen hat, also eine zulässige Fahrradbeleuchtung, haben vorne so ein kleines Prüfzeichen drin. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist eine echte Fahrradlampe mit dem Fahrradlampenprüfzeichen, dann spricht da gar nichts dagegen, dann ist das die Beleuchtung. Ende.
Okay, also
Elektrokleinstfahrzeug.
Das wissen Sie jetzt nicht, aber ich sage es heute jetzt zum zweiten Mal, dann müsste ich jetzt wieder, kann ich nicht bei Alibaba in China kaufen und bestellen, sondern ich muss auf dieses Prüfzeichen achten.
Ja, aber wenn das eine Fahrradlampe ist, die also ihren Namen verdient, dann haben die das auch.
Okay, ja. Aber die machen ja gerne auch einfach mal so ein Prüfzeichen drauf, oder?
Ja, aber wenn, ich sage mal so, wenn wir jetzt so weit gehen, dass jetzt gefälschte Ersatzteile verwendet werden, also die manipuliert sind, schon arglistig, also durch irgendwelche.
Nee, also in die Richtung wollte ich jetzt gar nicht. Nur ist es ja manchmal so, ich kaufe mir eine Lampe, die kostet da in dem Portal 5 Euro, hat einen USB-Anschluss, ich kann die laden, also und dann wieder ranklipsen und die ist wesentlich heller als die Lampe, die ich zum Beispiel jetzt bei in irgendeinem Fahrradshop hier in Deutschland kaufe. Die ist größer, die ist nicht so hell. Ich kann sie nicht nur noch mit einem anderen Netzteil oder ähnlichem laden. Ich meine jetzt einfach so diesen praktischen Unterschied, wo sich der Mensch da draußen sagt, ach nee, dann bestelle ich lieber und warte 4 Wochen.
Ja, also dieses Prüfzeichen ist ja dafür da, dass diese Lampe gewisse Vorschriften einhält. Mhm. Im Sinne von Lichtstreuung, Helligkeit und so weiter und so weiter. Das ist ja genau der Grund, weswegen wir dieses Prüfzeichen fordern, weil wenn Sie mir mit einer Fahrradlampe kommen, wo vorne eine passende Prüfwelle drauf ist, dann brauche ich die Lampe an sich nicht mehr prüfen, da muss ich nur gucken, wie sie angeht.
Mhm. Okay, ja? Gut.
Während wenn Sie jetzt mit einem China-Kracher kommen, dann haben wir das Problem, dass ich ja gar nicht weiß, ob der Streuwinkel, ob die Lichtintensität und das Ganze alles stimmt.
Mhm. Okay.
Das kann ich jetzt wiederum hier an der normalen Prüfstelle gar nicht prüfen. Dafür gibt es das sogenannte Lichttechnische Institut, die sowas machen, Lichtabnahmen. Aber wie gesagt, auch da wegen der Fahrradlampe vollkommen mit dicken Kanonen auf kleine Fotzen geworfen. Ja. Wenn Sie aber Hersteller von Fahrradlampen wären und sagen, ich möchte hier Fahrradlampen produzieren im großen Stil, oder Sie wären jetzt in Interessengemeinschaft, die sagen, wir entwickeln so eine Art Umrüstkit, also wo verschiedene Lampen drin sind, die man da braucht und verschiedene Reflektoren und was man sonst noch alles braucht, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn Sie sich da geprüfte Sachen nehmen oder bei einem Hersteller sagen, ich möchte gerne eine Lampe produzieren, die aber die Vorschriften einhält. Mhm. Und die China-Dinger, die das nicht tun, um es mal vorsichtig zu sagen, die haben meistens auch ein Problem. Also die sind dann zum Beispiel zu hell und können blenden. Mhm. Und gerade bei LEDs, bei leistungsstarken LEDs, müssen Sie sehr vorsichtig sein, weil die aufgrund von der Farbe, die sie haben, das sieht im ersten Blick weiß aus, aber durchaus auch Intensitäten in bestimmten Wellenlängen loslassen können, die Augenschäden verursachen.
Das kann ich bestätigen. Ich habe mal eine ausprobiert und habe nur geguckt, ob die an ist. Danach habe ich jetzt mal
nachgeleuchtet.
ordentlich, ja. Also das kann ist wirklich krass. Ja, jetzt waren wir beim Licht, wir waren bei der Geschwindigkeit, jetzt kommen wir zur Bremse.
Ja, Bremse gibt es bei den Elektro-Kleinstfahrzeugen relativ einfache Vorgaben. Da wird ja eine Mindestbremsverzögerung gefordert, das würde ich im Rahmen einer Abnahme prüfen. Das heißt, ich habe meine Teststrecke, da mache ich meine Bremsung und muss dann in einer gewissen Distanz zum Stehen kommen und diese aus der Geschwindigkeit in den Stand in einer gewissen Strecke ergibt ja die Verzögerung und somit ob die Bremse zulässig ist oder nicht. Also ich muss hinreichend gut bremsen. Mhm. Und das wird leider falsch verstanden oft in den Medien. Da schreiben die dann meistens, also ein Roller braucht nur 2 Bremsen. Ja, er braucht 2 unabhängige Bremsen, das stimmt. Aber diese Bremsen müssen auch eine gewisse Wirkung bringen. Also einmal zusammen, beide zusammen müssen eine gewisse Wirkung bringen. Und was meistens das Problem ist bei den preiswerten Rollern, jede für sich muss auch nochmal eine Wirkung bringen. Also wenn man jetzt sagt, eine Bremse fällt aus, dann muss die verbleibende Bremse noch eine gewisse Mindestbremswirkung bringen. Mhm. Ja. Und das ist nämlich so ein Problem, das ist in der EKFV, ist das beschrieben, wie viel und wie man das misst, das steht da drin. Und das ist das Problem von den ganzen Xiaomi M365 und wie sie all heißen und diese ganzen den ganzen Nachgemachten, weil die haben ja vorne eine elektrische Bremse, also retardierend, und hinten haben sie mehr oder weniger so eine Schutzblechbremse. Mhm. Und die Schutzblechbremse, die schafft das durchaus, ihren Wert einzuhalten, und beide zusammen schaffen das auch, ihren Wert einzuhalten. Nur die vordere Bremse alleine, also die elektrische Bremse alleine, die ist oftmals zu schwach.
Okay, wo wir jetzt hier gerade schon so die Typen raushauen, ich bin ja den Aldi jetzt letztens gefahren, der hat ja oben, kann man dazu auch Wirbelstrombremse sagen? Also oben, wo man, ja. Der hat ja vorne, also da war ich so arg verwundert, der hat ja vorne nur diese Wirbelstrombremse und hinten eben das, Schutzblech, auf welches man tritt. Da hätte ich jetzt als Laie, der ja schon einige Roller gefahren ist, würde ich sagen, also, dass man damit eine Zulassung kriegt, erstaunt mich ja doch, weil wenn ich dann wieder andere sehe, zum Beispiel den Xiaomi 365, den Sie angesprochen hatten, der hat ja eine richtige Bremse mit Bautenzug und die kann man ja nur richtig durchziehen, aber der hat keine entsprechende Zulassung bekommen, also der wäre jetzt einer von den Kandidaten. Der
auch schon eine Bremse.
Ja, es gibt ja da zwei. Also es gibt ja einmal den Segway, der in diesen ES2 da, der hat ja eine Wirbelstrombremse, aber der Xiaomi 365, der hat ja richtig so mit wie beim Fahrrad. Also das fand ich, das war ich ja so irritiert, wo ich dachte, Mensch, warum kriegt der dann keine Zulassung? Und der Aldi hat jetzt so ein relativ günstiges Ding und sah jetzt nicht wirklich für mich überzeugend aus. Aber ja, letztendlich hat er eine ABE bekommen. Also
wenn ein Fahrzeug als Serie eine ABE bekommt, dann hat er ja die Wirkung nachgewiesen, die er braucht. Hm. Nur bei diesen Wirbelstrombremsen beziehungsweise bei diesen Elektrobremsen, Retardierbremse, wie auch immer man es nennen will, da müssen Sie an zwei Dinge achten. Zum einen muss er ja relativ stark verzögern und müssen Sie daran denken, angenommen jemand würde in den Bergen wohnen, weil wir reden ja jetzt von Straßenfahrzeugen und nicht von Spielzeugen. Hm. Wenn jemand an einem Berg wohnt und hat jetzt, was weiß ich, 2 Kilometer bergunter zu fahren mit so einem Roller, dann muss er ja die Bremse nutzen zum Bremsen. Mhm. Und dabei entsteht ja Energie. Mhm. Und wenn der Akku jetzt voll ist, weil er frisch von der Steckdose kommt, und fährt jetzt eine lange Passage bergunter, wo will er denn mit der Energie hin?
Mhm. Ja. Könnte sich höchstens hinten eine Spule anbauen. Dann.
oder in den zweiten.
Muss dann halt leuchten.
Ja, genau. In den zweiten Akku.
Oder den zweiten Akku, ja, der oben angebaut
ist. Genau, der zweite Akku, da ist er wieder. Ne?
In die Powerbank. Jetzt haben wir Licht, Bremsen, Geschwindigkeit. Auf was ist da noch zu achten?
Ja, also was auch so ein Problem ist bei vielen Elektro-1-Fahrzeugen, dass sie natürlich sehr kleine Räder haben. Und es gibt in der EKFV eine Forderung, die steht im Anhang hinten dran, dass das Fahrzeug ja auch einen kleinen Fahrtest machen muss.
Der Parcours.
Der Parcours, genau. Da wird also so eine Art Bordstein simuliert und da wird so eine kleine Rampe simuliert, also muss man schräg fahren können und sowas. Und da ist das Problem, dass diese simulierten Höhenunterschiede 3 Zentimeter und mehr sind. Und jetzt, wenn dann der Hersteller in seiner Bedienungsanleitung schon schreibt, dass man nur Höhenunterschiede von maximal 1 Zentimeter überfahren darf, in der Bedienungsanleitung des Spielzeugrollers, dann ist natürlich fraglich, ob der so einen Test überlebt. Und das ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja schon einige Fahrzeuge getestet, dass wenn man dann mit Kalacho, also mit zunächst 8 km/h und später nochmal mit Vollgas, also sprich mit 20 km/h, so einen 3 cm hohen Bordstein hochfährt mit kleinen Rädchen, dann kann es passieren, dass das Rad so einen Schaden nimmt, dass sogar die Gabel verbogen ist, beziehungsweise das Rad zertrümmert. Das ist mir einmal passiert.
Also da würde ich jetzt spontan sagen, dann sind Sie ein mutiger Mensch.
Ja klar, ich meine, ich mache das ja auch dann mit Helm und Schutzausrüstung, also ich stelle mich ja dann einfach mit TÜV-Kittel da drauf.
Aha. Also ich finde ja bemerkenswert, also ich würde manchmal sagen, nee, also das mache ich nicht, weil das wird geht sowieso nicht gut, aber dann stellen Sie sich drauf, Helm auf, Handschuh an, Gurt um, genau. Und mit
über den Bordstein sozusagen, genau.
Lassen Sie sich das eigentlich ganz kurz, lassen Sie sich das irgendwie im Vorfeld, dass Sie die Leute noch mal darauf hinweisen, also was wir jetzt hier heute alles machen kann, zum Funktionsstörung deines Rollers führen, sage ich jetzt mal salopp.
Der kann ja Schrott sein,
klar. Genau, also das sahen Sie im Vorfeld. Und dann haben dann Leute schon mal gesagt, okay, dann gehe ich wieder mal nach Hause, so viel Vertrauen habe ich nicht, oder haben alle eben bis zum bitteren Ende durchgehalten?
Also wenn jetzt der Kunde ein bisschen auf die Erfahrung von dem TÜV-Mann hört, Sie müssen sich vorstellen, wenn ich einen 3 cm hohen Absatz hochfahren möchte, dann muss ja der Durchmesser von meinem Rad größer sein wie 6 cm und mehr. Ja, das heißt also, allein um geometrisch da hochzukommen, muss das Rad ja größer sein wie der Absatz hoch. Wenn also jetzt jemand super kleine Rädchen hat und dann noch mit vollem Karacho gegen einen relativ gesehen großen Absatz fährt, dann ist natürlich A, die Möglichkeit, dass er nach vorne überstürzt, dass er quasi hängen bleibt an dem Absatz, während ein Roller mit großen Rädern damit überhaupt kein Problem hat. Das ist nämlich genau das Problem. Wenn Sie jetzt also an diese ganz kleinen Rädchen denken, die ja so ein bisschen aussehen wie so Rollschuhrädchen, dann ist sowas natürlich vollkommen unmöglich, da so einen Absatz hochzukommen. So jemandem würde ich dann schon im Vorfeld sagen, also lieber Kunde, ich kann es dir gerne prüfen, aber das geht nicht gut aus. Hm. Ja. Und in der Regel sind die Kunden vernünftig, vor allem wenn man da ein bisschen erklärt, dass das aus geometrischen Gründen gar nicht gehen kann. Hm. Wir haben es aber auch schon gehabt, dass wir Leute gehabt haben, die sagen, nein, ich will das trotzdem geprüft haben. Hm. Ich glaube das nicht, so nach dem Motto, Feuer frei. Und dann ist auch schon passiert, dass wir einen Roller beschädigt haben. Also, dass er einfach schlichtweg nachher eine verbogene Gabel gehabt hat. Hm. Und an der Stelle muss man dazu sagen, wir prüfen das ja auf den Wunsch des Kunden. Das heißt also, wenn bei der Prüfung etwas kaputt geht, dann, sage ich jetzt mal so, ist es Pech für den Kunden. Hm. Ja, also, sie haben bezahlt für eine Prüfung und die Prüfung wird gemacht. Hm. Ja, das ist ja das bezahlen dafür, dass sie eine positive Prüfung bekommen und das Fahrzeug nachher noch heile ist. Mhm. Ja, im Normalfall gehen wir natürlich sorgsam mit den Fahrzeugen um und im Normalfall machen wir auch keine zerstörende Prüfung, dass ich jetzt, was weiß ich, gegen die Wand fahre und sage, das hat nicht gehalten. Mhm. Ja, also immer die Kirche im Dorf lassen, wir also bemühen uns ja das auch ordentlich zu machen und ich will mir auch nicht selber wehtun bei solchen Sachen. Und von daher, wenn der Töfi sagt, also das tut mir leid, das hat überhaupt keine Chance auf einen vernünftigen Test, dann kann man es ihm auch durchaus mal glauben. Ja, dann brauchen wir es nicht erst kaputt machen, um zu sagen, es hat nicht funktioniert.
Was jetzt auch immer wieder oder sag ich mal ein ganz heißes Thema ist, wo ich eigentlich immer mich, ich will nicht sagen raushalte, weil ich sage, das ist mir zu schwer, ist ja, wenn ich meine Bedienungsanleitung bis nach hinten durchblättere und in vielen Anleitungen sind ja dann immer so Zertifizierungen oder wie man es Guide of lalala mit irgendeinem nicht leserlichen Stempel und denn viele machen da draußen, na, ich habe doch, ich sag's jetzt mal salopp, diese elektromagnetische, also EMV heißt der ja, abgekürzt, EMV. Diese Prüfe, EMV. Denn CE und was es da noch immer alles so gibt, die, auf die sie ja auch achten. Also ab wann brauche ich denn jetzt einen EMV-Test? Den bräuchte ich ja für die EKF-Prüfung auch.
Ja, und zwar, das ist nämlich so ein Problem in der Elektrokleinstfahrzeugverordnung in § 7 unter dem Überschrift sonstige Sicherheitsanforderungen. Da wird gefordert, dass diese, dass das Rollerchen als Ganzes, also die, das gesamte Fahrzeug, keine Strahlung aussendet und immun ist gegen Strahlung, die von außen kommt. Hm. Und da haben wir jetzt genau das Problem, die ECE R10, also ECE Regelung Nummer 10, das ist für Kraftfahrzeuge die Regelung, wie Kraftfahrzeuge getestet werden, dass sie keine illegale Strahlung aussenden, also elektromagnetische Strahlung aussenden, die irgendwelche anderen Geräte stört und zeitgleich immun sind gegen so Strahlung. Weil stellen Sie sich mal vor, Sie würden mit dem Rollerchen irgendwo langfahren und irgendjemand zuckt sein Handy und kriegt einen Anruf und Ihr Roller gibt Gas. Mhm. Ja, das wäre also jetzt mal ein greifbares Beispiel. Mhm. Oder Sie würden mit Ihrem Roller irgendwo am Krankenhaus vorbeifahren und würden dann irgendwelche hochgenauen Messinstrumente stören. Oder Kommunikation stören oder sowas.
Ja.
Und deswegen muss alles, was elektrisch ist, jedes Fahrzeug, was elektrisch ist, muss diesen Nachweis führen im Sinne von Aussendung und Empfang von Strahlen. Und bei den Spielzeugen, also die Dinger, die keine Strahlenzulassung haben, da ist das anders.
Tut mir jetzt auch weh, Herr Kunz.
Nein, also bitte nicht falsch. Also die Geräte, die nicht gedacht sind, Straßenfahrzeug zu sein, sondern für Hobbyzwecke im privaten Bereich, mhm. Da ist das anders. Die brauchen nur ein sogenanntes CE-Zeichen und die elektromagnetische Nachweise im Sinne von Maschinenrichtlinie. Und das ist auch das, was Sie meistens lesen auf diesen Bedienungsanleitungen. Da steht dann entsprechend drin, erfüllt, meist auf Englisch, erfüllt die Maschinenrichtlinie. Mhm. Und das bedeutet, das Gerät als Spielzeug oder als Gerät irgendwas ist es zulässig, aber es heißt, es erfüllt eben nur die Geräterichtlinie und nicht die Richtlinie für Kraftfahrzeuge. Macht auch irgendwo Sinn, das sind nämlich abgespeckte Anforderungen, weil wenn wir jetzt mal, ich sag's nochmal, Spielzeug, aber damit meine ich es nicht böse, wenn das Spielzeug benutzt wird, wird es ja im heimischen Bereich, also in einem sehr begrenzten Bereich eingesetzt. Während wenn das Ding ein Kraftfahrzeug ist, dann kann es ja überall hinfahren. Mhm. Ja? Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass das Gerät zur Sicherheit des Betreibers, des Benutzers, dass das Gerät in beide Richtungen sicher ist, sendend und empfangend.
Jetzt hatten Sie ja am Anfang gesagt, es gibt ja Leute, die mehrere 10.000 Euro in ihre Harley oder wie auch immer investieren. Jetzt haben wir jetzt dann, ich sag mal jetzt mich als Beispiel, ich bin jetzt bereit, will da viel Geld ausgeben. Was muss ich denn dann machen? Muss ich mir dann so ein Labor mieten? Gibt es das bei Ihnen dann auch, dass Sie sagen, na, dann gehe ich ein Büro weiter und mach mal schnell die EMV-Prüfung? Oder?
Ja, also da kommen in der Regel ein sogenannter technischer Dienst ins Spiel. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich will jetzt vielleicht nicht wegen einem Roller, aber vielleicht haben sie ja Lust, eine ganze Serie aufzulegen, dann würde man einen Roller nehmen, einen Testroller nehmen, würde dann in ein EMV-Labor gehen. Da gibt es also verschiedene Anbieter bundesweit, die sowas anbieten. Und dann würde dieser Roller getestet werden, eben nach ECE R10, senden und empfangen mit Strahlung. Und wenn der den Vorschriften der Europäischen Union entspricht, was das angeht, dann kriegen sie dort ein positives Gutachten für EMV. Und dieses Ding, das bringen sie mir dann mit und damit haben wir den Punkt abgehakt. Ich prüfe dann gar nichts, weil ich habe ja schon eine Prüfung vorgelegt bekommen und fertig. Und wenn sie jetzt diesen Roller in Serie bauen würden, also nicht nur einen, sondern was weiß ich, 5 oder 6 oder 10 oder noch mehr, ja, dann könnten wir immer wieder dasselbe EMV-Gutachten nehmen, vorausgesetzt, der Roller ist technisch absolut gleich.
Und ich kenne jetzt ganz viele Leute, die den ähnlichen Roller haben wie ich und dann gehe ich ins Labor und sage, jetzt machen wir einfach, teilen wir mal die Kosten durch 100, dann würde das auch gehen? Also dass ich, also dann hätten wir jetzt für diese Art von Fahrzeug mit der Typenbezeichnung hätten wir dann eine EMV-Prüfung gemacht.
Genau. Nur bitte aufpassen, was jetzt leider in der Praxis auch schon ein paar Mal negativ aufgefallen ist. Wenn Sie jetzt ein wirklich baugleiches Fahrzeug haben, also selber Hersteller, selber Ausführung und selber Softwarestand und so weiter und so weiter, also wirklich tupfengleiches Fahrzeug, dann ist das möglich, dieses EMV-Gutachten, was einmal erstellt wurde, auf alle Fahrzeuge zu übertragen, desselben Art. Aber bitte aufpassen, und das ist nämlich das Problem, wenn in China so Rollerchen gebaut werden, da haben wir schon selber festgestellt, wenn man den nachher aufschraubt, ist dann in dem einen Serie ist ein Regler drin mit irgendeiner Bezeichnung. Und ein halbes Jahr später, wenn die zweite Serie kommt, der zweite Container kommt, ist ganz anderes Zeug drin. Ja, also wenn dann irgendetwas abweicht, eine andere Motorbezeichnung, eine andere Reglerbezeichnung, eine andere Batteriebezeichnung, dann fangen wir ja von vorne an, weil dann ist das Fahrzeug ja nicht mehr das Gleiche.
Also selbst wenn der von außen gleich aussieht und jetzt komm ich hin und leg Ihnen das das EMV-Gutachten hin und jetzt kommt mein Mitstreiter Ramon Gön und sagt jetzt, ich habe denselben Roller, aber dann würden Sie trotzdem nochmal aufschrauben und reingucken, ja, sind denn die Bauteile die gleichen wie beim Zemke?
Genau. Bei dem EMV-Gutachten würde ja derjenige, der dieses Labor, was diesen Nachweis macht, die würden ja auch den Roller erst testen und anschließend würden sie ihn aufschrauben und schauen, was haben wir denn jetzt eigentlich getestet? Also mit dem und dem Regler, mit der Batterie, mit dem und dem Ladegerät und so weiter und so weiter. Und wenn wir daran denken, dass bei Elektrofahrzeugen das Ladegerät immer dazugehört. Weil auch das Ladegerät sendet ja Strahlung und kann Strahlung empfangen.
Aber das habe ich ja bei der Fahrt nicht dabei.
Das ist richtig, aber sie stecken es ja ein. Irgendwo zu Hause. Und in dem Moment sendet das Ding natürlich wie verrückt. Und vor allen Dingen kann es auch passieren, dass das Ladegerät Einfluss auf die Netzspannung seitens des Hauses Einfluss nimmt. Jetzt ist natürlich so ein kleines Ladegerät von so einem kleinen Rollerchen wird jetzt nicht unbedingt eine ganze Stadt runterziehen. Das ist also mit Sicherheit nicht so. Aber deswegen muss er trotzdem Vorschriften einhalten zum Schutz der Netzstabilität. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema seitens der Hauselektrik. Wir müssen ja davon ausgehen, wir haben ja nicht nur einen Roller, sondern haben ja ganz viele Tausende in Deutschland. Und wenn die über das Netz stören würden, dann wäre das ganz schlecht.
Okay. Haben Sie eine Hausnummer, was so ein EMV-Test kostet? Wie lange dauert denn der? Dauert das eine halbe Stunde oder gibt man da seinen Roller doch schon eine Weile ab und geht mal nach Hause?
Ja, also letzteres sicherlich. Also Sie werden den mit Sicherheit zu einem Termin da irgendwie hinbringen und werden ihn dann im Idealfall spät Nachmittag wieder abholen können. Gehen Sie aber lieber mal von 1-2 Tagen aus, weil der Roller muss ja fixiert werden auf so einer Art Prüfstand. Der muss ja auf diesem Prüfstand laufen, während er mit Strahlung beschossen wird. und so weiter und so weiter. Also es bedarf so ein bisschen zum Aufbau. Weil auch jede Rolle ein bisschen anders ist, kann man ja nicht eine Form für alle nehmen. Und ich denke mal, also das muss natürlich jetzt das Labor selber entscheiden, was das kostet. Aber rechnen Sie mal so in der Hausnummer zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Das Problem ist aber, ich will jetzt nicht mit Tausenden um mich schmeißen, sondern das Problem hängt davon ab, wie das Labor, wie teuer das Labor ist, weil das sind natürlich hochpräzise Messgeräte und alles. Und die haben natürlich jeder so seine eigene Kalkulation. Wenn Sie ein günstiges Labor finden, ja, was eben die Sache prüft, spielt das keine Rolle, wo das Labor auf der Welt ist. Das kann auch in China sein. Aber es muss letztendlich ein akkreditiertes Labor sein. Also das Labor muss für diese EMV-Messungen zulässig sein. Und das, was die als Dokument ausstellen, muss eine gewisse Form haben. Also es nützt nichts, wenn das 40 Seiten chinesische irgendwas ist, sondern das muss dann also auch schon in den Vorgaben entsprechen. Und vor allem muss drin stehen, klipp und klar, der Roller erfüllt ECE R10. Das ist das Ergebnis.
Brauche ich noch ein Zertifikat?
Sonst eigentlich nichts. Den Rest können wir, also diese elektromagnetische Beträglichkeit ist halt das Einzige, was ich hier an meiner Prüfstelle natürlich nicht prüfen kann, weil es hochgenaue Messbedingungen erfordert. Aber alles andere, also ein Bremsentest, ein Lichttest und so weiter, das kann ich ja alles hier vor Ort machen.
Okay. Ist ja, also gut, aber das ist ja dann eigentlich, sage ich mal jetzt salopp, der Showstopper, oder? EMV-Test?
Genau. Deswegen ist es so schade, weil die Kritik bitte nicht an den Aufsichtsbehörden oder sowas oder an den TÜVs loslassen, sondern richten Sie bitte die Kritik an die Hersteller. Weil im Grunde hat der Hersteller ja seinen Nichtstraßenroller, hat er ja schon mal nach CE-Konformität Maschinenrichtlinie prüfen lassen. Und das war ja quasi die halbe EMV-Nachweisung nach R10. Die eine Hälfte, die sendende Hälfte war das ja schon. Ja, das heißt also, da fehlt ja jetzt eigentlich nur noch der empfangende Teil und dann wäre das ja alles gut. Nur, das ist halt der Unterschied zwischen einem 2.000 und einem 5.000 Euro Test. Und der chinesische Hersteller hat sich das schlichtweg gespart, weil er ja gesagt hat, ich bringe keine Fahrzeuge in Verkehr, sondern Spielzeuge.
Das würde also bedeuten, wenn ich CE nicht habe, dann habe ich gar nichts eigentlich. Also dann brauche ich eigentlich gar nicht anfangen. Also selbst wenn es so aussieht hinten. Also wir hatten ja da hin und her, sie sagten ja, wenn das und das nicht ist, dann ist eigentlich ganz vorbei. Also
ja,
wenn
also wir, uns nützt das CE-Zeichen nicht viel, weil wir ja als Kraftfahrzeug das Ding betrachten. Und sie wollen ja auch eine Kraftfahrzeugbetriebserlaubnis haben. Und deswegen müssen wir einen kompletten Nachweis nach ECE R10 haben. Und wenn das Gerät selber, damit es überhaupt in Europa verkauft werden darf als irgendwas, brauchst du eine sogenannte CE-Kennung. Das heißt, dass es zumindest jetzt nicht gefährlich strahlt. Also denken wir jetzt mal an irgendwas, was medizinisch ist oder so. Ne? Das heißt also, um ein Spielzeug in Europa zu verkaufen, brauche ich die CE-Kennung. Und um ein Kraftfahrzeug in Verkehr zu bringen, brauche ich die ECE R10-Nachweis.
Und das eine war jetzt empfangen und das andere war senden, richtig?
Das eine war nur empfangen. Entschuldigung, jetzt habe ich mich verdabbelt. Das eine, die Nachweis mit CE-Kennung, die diese Rollerchen alle haben, das ist nur sendend. Also, das heißt, die stören nichts anderes. Die stören jetzt nicht das Handy und stören nicht das TV und Radio und so weiter. Da kann man also dann vorbeigehen, ohne irgendwie Probleme zu haben. Und das andere, die ECE R10, ist die eine Hälfte sendend, wie das andere auch, die CE auch. Aber da kommt noch dazu, das empfangend. Das heißt also, dass wenn ich das Ding mit Strahlung beschieße, dass es dann eine komische Sache macht, das Rollerchen.
Und dann habe ich ja mir noch aufgeschrieben, weil Sie ja so salopp gesagt haben, wenn Sie danach dann wieder rumlöten an Ihrem Roller, um was anderes wieder noch hinzubiegen, dann ist auch die Sache mit dem EMV-Test dahin.
Hinfällig. Das war gewünscht, wir hatten uns ja darüber unterhalten. Ich kann den drosseln, den Roller, hatten Sie gesagt. Also Sie basteln jetzt irgendwas in die Elektronik da hinein, was wie auch immer die Elektronik in der Leistung begrenzt und somit fährt der Roller nicht schneller wie 20. Ja? Wenn Sie das vor Ihrem EMV-Test machen, das heißt, die Änderung ist mitgetestet, dann spricht da gar nichts dagegen. Wenn Sie aber jetzt einen EMV-Test machen, und anschließend feststellen, oh, der Roller ist zu schnell und nochmal an der Elektronik was nachträglich ändern, dann ist natürlich auch Ihr EMV-Test hinfällig. Mhm. Ja, also Sie müssen quasi einen Endstand testen und einen Zwischenstand.
So, jetzt haben wir Licht, sagen Sie, ist okay. Bremse ist auch da. 25, ich sag mal jetzt, wir gehen mal in die eine Richtung, also wir haben jetzt 25 drauf und wir haben einen Sitz drauf. Mhm. Muss mein Gehäuse, mein irgendwas noch aufweisen, wo Sie sagen, nee, also das geht so nicht, also zu scharfkantig oder Verarbeitung? Also,
wenn wir jetzt nicht als Elektro-Kleinstfahrzeug sozusagen argumentieren, sondern als Kleinkraftrad argumentieren, also mehr wie 20 km/h, dann gibt es ja die Vorschriften in der StVZO, die Vorschriften von Paragraph 30 bis 62 einzuhalten und zusätzlich noch den 72er Paragraphen, die Übergangsvorschriften. Und da geht es ganz klar los. Dann brauchen Sie auch keine Fahrradbeleuchtung mehr, sondern brauchen Sie eine richtige Mopedlampe. Dann brauchen wir eine richtige Hupe, keine Klingel und so weiter und so weiter. Also dann werden die Vorschriften schon ziemlich stramm und ziemlich präzise.
Also, weil Sie die Paragraphen gerade erwähnen, bräuchte ich dann auch hier Warndreieck und einen, wie heißt es, ein Erste-Hilfe-Material noch dabei?
Ja, das fällt raus, weil Ihr Kleinkraftrad ja ein Zweirad wäre und Zweiräder müssen diese Dinge nicht mitführen.
Ah, ja.
Also Motorrad braucht kein Warndreieck mitführen.
Mhm.
Ja. Und einen Verbandkasten brauchen wir bei uns in Deutschland als Zweirad auch nicht mitführen. Was aber eventuell anders wäre, wenn Sie ins Ausland fahren, also in Österreich zum Beispiel, dann ist es erforderlich für Zweiräder auch einen kleinen Verbandkasten mitzuführen.
Ja, da ist es ja insgesamt wieder entspannter. Da ist es ja ein Fahrrad.
Ja, das braucht natürlich wieder nichts mit. Aber wenn das ein Kleinkraftrad wäre, nach nationalem deutschen Recht, und Sie würden mit diesem Kleinkraftrad nach Österreich fahren, dann müssten Sie natürlich auch in Österreich die Kleinkraftradvorschriften erfüllen, sprich dann braucht es wieder.
Nee, ich meine ja, also da könnte ich ja mit meinem 25 km/h Roller, da bräuchte ich ja bei Ihnen gar nicht vorbeischauen. Wenn ich sowieso jetzt, dann wäre ja alles ganz anders.
Wenn Sie Österreicher in Österreich wären, hätten Sie es ein bisschen leichter an dem Punkt, das stimmt.
Mhm. Haben Sie jetzt noch ein Ass im Ärmel bei unserer 25 km/h L1E-Prüfung? Was haben wir noch was vergessen, auf was Sie achten? Also wir haben jetzt den Sitz, Licht, Bremse, keine Drosselung oder na gut, da ist ja, da kann man ja...
45 müsste bleiben.
Ja, ich denke, das ist machbar. Also da habe ich noch keinen gesehen, der so teuer war.
Ja.
So schnell war, so rum. Hm?
Da gibt es ja auch noch Vorschriften zum Thema Bereifung.
Hm?
Ja, also der Paragraph 36 in der StVZO, der sagt, Sie brauchen Reifen und diese Reifen müssen Luftreifen sein.
Oh, nächste, ja, okay.
Ja, also wenn Sie jetzt an so einen Roller denken, wie Metz Mover zum Beispiel, der hat ja Luftreifen, also kleine Fahrradreifchen.
Mhm.
Während wenn Sie jetzt an Xiaomi denken, der hat dann schon ein bisschen Schwierigkeiten.
Mhm.
Beziehungsweise die ganz einfachen Roller, die nur noch Plastikräder haben, das geht natürlich dann nicht.
Mhm.
So, und ansonsten wäre halt zu klären, wenn alle diese Sachen nachweisbar sind, ob der jetzt Luftreifen hat, das kann ich ja gucken, das ist ja ganz einfach.
Mhm.
Ja. Und dann, wenn Sie alle Paragraphen entsprechend erfüllen, dann würden Sie von mir, ich muss das ja checken von oben bis unten, wie so eine Checkliste.
Mhm.
Und wenn das alles richtig ist, dann mache ich unten einen Stempel drauf und vergib die Fahrgestellnummer entsprechend.
Mhm. Haben Sie da so richtig so eine Schlagzahlen und schlagen mir das dann unten in meinen Roller rein?
Genau. Wir brauchen dann eine Stelle, die irgendwo auf der rechten Fahrzeughälfte ist.
Mhm.
Und da irgendwo am Rahmen, also in der Hauptkarosserie des Fahrzeugs.
Hm.
Und dann würde man ein Stückchen vielleicht ein bisschen blank machen an der Stelle, je nachdem, was von der Beschichtung drauf ist. Und dann gibt es da die 17-stellige Nummer, die dann da reingehämmert wird.
Hm.
Das ist Vorschrift, weil jedes Kraftfahrzeug braucht eine eingeprägte oder aufgelaserte Fahrgestellnummer.
Hm.
Und da ist das Einfachste, mit Schlagzahlen die einfach reinzudonnern.
Hm.
Wenn Sie sagen, nein, das möchte ich nicht, dass das hier verdellert wird, dann kriegen Sie von mir die Nummer gesagt und dann sorgen Sie dafür, dass die irgendwie da reinkommt. Also entweder rein graviert oder rein gelasert, das geht auch.
Mhm.
Ja, auf alle Fälle dauerhaft muss die irgendwie da rein.
Okay, also das hört sich jetzt ja für mich, wenn ich mal den EMV-Test ausklammere, überschaubar an. Also wäre machbar, also einen Roller 25 km/h mit Sitz zuzulassen. Haben Sie das schon öfter erlebt? Also machen das auch wirklich Anwender? Fahrer,
also
Nutzerin?
Das Problem ist, weil ja dieses EMV-Test im Prinzip das Killer-Kriterium ist,
mhm.
Deswegen ist die Einzelabnahme in den Bereichen eigentlich eher selten. Also ich habe sehr viele Anfragen dazu, aber wegen bestimmten Sachen, zum Beispiel den EMVs, wird dann oft nichts draus. Also es tut mir immer sehr leid, aber ich kann ja nicht an den Vorschriften vorbei.
Die Vorschriften ist ja auch völlig klar, um Gottes Willen. Also da ist völlig verständlich. Also dafür sind sie ja da. Also dafür, ein Glück haben wir sie ja.
Das gilt ja ganz Kollegen in Deutschland, die dieselbe Tätigkeit machen.
Ja. Ich habe jetzt ja, Sie wissen ja, was ja noch kommt. Das große Finale kommt ja nur noch. Und ich kann mir auch vorstellen, in unserem ersten Mailverkehr, den wir miteinander hatten, Sie haben bestimmt beim Schreiben des Öfteren einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, was ist das für ein Mensch? Was will der eigentlich? Aber mir geht's ja darum, dass Elektromobilität oder Mikromobilität in Deutschland ja 90% illegal oder nicht zugelassen ist. Und ich will jetzt da auch gar keine Bewertung von Ihnen hören oder sonstiges, sondern ich will eigentlich nur mal kurz übertragen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Monowheel komme oder will unseren Leuten einfach mal sagen, welche, da gibt's ja dann mehrere Showstopper einfach, die jetzt da dann kommen. Also wenn der EMV-Test, selbst wenn der jetzt gemacht wurde in China, weil wir hatten ja jetzt darüber ja gesprochen, erstmal, Sie wissen ja gar nicht, was ist das nach deutschen Vorgaben oder Vorgaben des KBAs oder Fahrzeugzulassungsordnung, ist das richtig?
Ja.
Was ist es für ein Fahrzeug? Also es ist kein Kraftrad, es ist kein, mein Gott, es gibt ja da so viele Ausdrücke, Leichtkraftrad oder was auch immer. Und dann könnte ich ja eigentlich schon abtreten, oder? Also dass sie dann sagen, nee,
also mit einem Monowheel haben sie es schwer. Also eigentlich ist es nicht möglich, weil ein Monowheel im Grunde in keine Fahrzeugklasse passt. Also jedenfalls in keine europäische und auch in keine deutsche passt. Für ein Kleinkraftrad fehlt ihm einfach ein Rad, weil es muss zwei Räder haben. Für Elektro-Kleinstfahrzeug braucht es auch zwei Räder. Ja? Wenn auch an einer Achse. Aber jedenfalls, es passt nirgendwo richtig rein, allein schon daher. Und wenn ich es mal so sagen darf, das ist auch gewollt so. Und zwar, bitte nicht erschrecken, stellen Sie sich mal vor, Sie können in Sicherheit jetzt mit dem Monowheel sehr gut umgehen, weil Sie ja auch das Fahrzeug mit Sicherheit hobbymäßig schon lange besitzen und viel fahren. Aber stellen Sie sich vor, Sie fahren relativ unbedarft die Straße runter und plötzlich springt Sie von seitlich irgendwas an und Sie müssen eine Vollbremsung machen. Also so richtig aus dem vollkommen Nichtsgedanken eine richtige harte Vollbremsung. Und würden Sie das mit dem Monowheel hinkriegen, ohne zu stürzen? Ja, und dieser Gedanke, der da ist, der wurde geäußert, als damals die Elektro-Kleinstfahrzeugverordnung sozusagen in den Kinderschuhen war, als es darum ging, sowas zu entwickeln. Und da hat man aufgrund der Fahrstabilität, und damit ist halt, wie gesagt, gemeint, eine Notbremsung, hat man im Prinzip da Bedenken gehabt. Und da gab es dann einen Auftrag an die BAST, das ist die Bundesanstalt für Straßenwesen, die ja auch teilweise gut und teilweise schlecht zitiert wurde bisweilen. Und die BAST hat dann diese Fahrzeuge getestet. Natürlich ist jetzt jemand, der jetzt nicht besonders sportlich ist oder der nicht besonders gelenkig ist, mit so einem Fahrzeug natürlich am Anfang ein bisschen überfordert. Aber genau das ist ja eigentlich die Frage. Kann jeder mit dem Ding betriebssicher umgehen? Also jeder, der eine Fahrerlaubnis hat, der muss das Ding doch bedienen können, ein Kraftfahrzeug. Ja. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass natürlich ein trainierter Supersportler mit dem Ding eine scharfe Bremsung machen kann, dann ist das ja supi. Aber die Frage ist, kann es der Otto Normalverbraucher? Und da habe ich relativ hohe Bedenken, dass das funktioniert für wirklich jeden. Und wenn der eine Gefahrenbremsung macht und dann auf der Schnauze liegt dann und sich wehtut oder vielleicht noch andere noch mitverletzt, dann ist das jetzt sehr fragwürdig, ob das Fahrzeug Chance hat auf eine echte Kraftfahrzeugbetrachtung. Wie gesagt, als Spielzeug steht es außer Frage. Für ein abgesperrtes Gelände, wo man mit dem Fahrzeug umherfährt, steht das außer Frage. Es ist eine tolle Sache, aber das ist halt kein Straßenverkehr.
Meine zweite Frage ist, Sie hatten mir das PDF für die Einstufung EKFV vom TÜV mitgeschickt und da bin ich sofort auf Seite 2 sofort stehen geblieben und dachte, also ob das so geht, da ist ja ein Skateboard aus meiner Sicht mit einer Haltestange.
Genau.
Und das ist ja kein Roller mehr in der Form, so wie ich ihn wahrnehme, sondern das ist ja für mich ein Skateboard, wo jemand, sag ich mal, eine Haltestange mit Bremse ran montiert hat. Sind Sie da in der Meinung, wenn jetzt mit den normalen Skateboardrädern, würde man denn die Tests dann schaffen, die wir über den Parcours zum Beispiel gesprochen haben?
Das war der Grund, warum ich das vorhin erwähnt habe. Mhm. Also wenn die Skateboardräder eine gewisse Größe haben, dass sie also quasi so einem Kleinfahrzeug entsprechen, das gibt es ja auch, so Skateboards mit etwas größeren Rädern.
Ja, das sind so 85 mm und größer. Und
mehr. Da gibt es also auch so mit 150 mm Durchmesser. Und das schafft's wohl, während jetzt so ein Skateboard mit Inliner-Rollen dran.
Ja, das ist klar.
Das wird dadurch nichts. Da würde sich mit Sicherheit die Vorderachse abreißen und das war's.
Ja, ja. Nee, da ist ja die Auslegung auch ganz anders von den E-Boards. Also die haben ja wesentlich festere Achsen und größere Räder. Also da ist schon.
Ja. Also wenn das Fahrzeug, deswegen ist ja eine Elektro-Kleinstfahrzeugverordnung, ist ja wie gesagt, es kommt nicht auf die Anzahl der Räder an. Er muss mindestens zwei haben, damit eben kein Monowheel dabei ist. Hm. Aber ein Fahrzeug kann durchaus auch vier Räder haben, also im Grunde wie ein mehr oder weniger großes Skateboard aussehen. Es kann ja auch richtig große Räder haben. Denken Sie bitte mal an so kleine Kinderfahrradräder. Wäre durchaus auch denkbar. Also man will ja nicht die Kreativität von den Firmen einschränken. Man will nur Grenzen geben. Und die eine Grenze ist zu sagen, wir wollen mindestens zwei Räder haben. Und die andere Grenze ist, dass man sagt, also wir machen ja die Fahrprobe. Und wenn er die Fahrprobe übersteht, also sprich die ganzen Stufen und so weiter übersteht und das Schrägfahren, dann ist das Ding in Ordnung, dann kann es ja auch zugelassen werden.
Aber das könnte ich eben beim Monowheel eben nicht machen, weil da habe ich ja nur ein Rad und da könnte ich mir keine Stange anbauen.
Eben, weil da haben wir wieder diese Einradproblematik. Jetzt wäre natürlich, ist natürlich jetzt relativ müßig, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich bin ganz clever und ich baue mir jetzt an meinem Monowheel so eine Art Seitenwagen dran, also noch ein weiteres Rädchen dran. Ne, so als Hilfsstütz-Zierrad, keine Ahnung.
Wie früher die Hochräder. Die hatten noch ein großes Rad und genau. Hinten war das so ein kleines Rad mit dran, ja.
Also dann wären sie natürlich in dem Bereich, der durchaus gehen würde. Ne? Also vorausgesetzt, wie gesagt, EMV ist vorausgesetzt, Farbprobe und so weiter, das passt alles. Und die Beleuchtung und so weiter, bla bla, das passt alles. Dann hätten sie ja auch kein Monowheel mehr, sondern wäre es ja mit so einem Nachläuferrad oder irgend sowas. Ja. Da will man ja bewusst hin, dass man nicht jetzt sagt, es muss so und so aussehen, der Standard-Einheitstrabi, sondern wir wollen ja die Kreativität der Firmen lassen, aber mit den Grenzen, dass es fahrbar bleiben soll. Ja. Also wenn Sie da ein selbstbalancierendes Gerät bauen, was die Räder nicht nebeneinander, sondern hintereinander hat, naja, bauen Sie mal. Also es muss halt funktionieren, ne?
Ich war ja gestern bei Ihrem, wenn ich jetzt zur TÜV Mobility Konferenz gehe, bin ich dann bei Ihrem Arbeitgeber? Also, weil da gibt es ja diese ganzen Unterteilungen, TÜV Hessen, TÜV Rheinland und. Ist das dann global als TÜV? Und dann sagen Sie auch, ja, das stimmt, das, dann waren Sie bei mir auf der Konferenz.
Ja, TÜV ist halt, wie gesagt, nicht gleich TÜV, wenn es auch im Volksmund so ist. Es gibt verschiedene Versionen. Mobility hängt jetzt wiederum davon ab, bei welchem TÜV sie gewesen sind. Das sind meistens Untergruppierungen innerhalb des jeweiligen Hauses. Da gibt es Untergruppierungen, die sozusagen die Prüfstellen betreiben, wo der normale Kunde hinfährt mit seinem Auto. Dann gibt es meistens bei den Sachverständigenorganisationen einen technischen Dienst. Das heißt, die haben eigene Labore für bestimmte Sachen. Und dann gibt es natürlich auch übergreifende Organisationseinheiten, also das kann man so pauschal nicht sagen. Aber das sehen Sie wiederum, wenn eine sachverständige Organisation akkreditiert ist, für Kraftfahrzeuge zu prüfen, dann haben die in der Regel auch eine passende Abteilung dafür. Ne? Wie gesagt, der Name, der ist da sehr, Namensgebung ist da sehr flexibel.
Also jedenfalls, was ich da so mit, also rausgehört habe, das hatten Sie ja am Anfang erwähnt, oder wo wir uns über diese EU-weite Regelung unterhalten haben, dass man jetzt ja, ich weiß, also den Zeitrahmen, der hätte mich ja interessiert, aber den wusste leider keiner, dass man eine EU-weite Regelung jetzt anstrebt.
Ja.
Und da bin ich ja mal gespannt, weil wenn ich jetzt so nur die paar Punkte, die wir jetzt gerade angesprochen haben, wie man die dann, sag mal so den Mittelweg, den Querschnitt bildet.
Also man ist tatsächlich da gerade dran. Man hat ja erkannt, dass diese Mikromobilität durchaus konkurrenzfähig ist und dass die auch durchaus Sinn macht. Aber natürlich ist man dabei, so Sachen, es war jetzt in der Diskussion gerade, diese Leihroller, die es sehr viele gibt, dass die natürlich sehr fragwürdig sind unter dem Umweltgedanken. Und da hat man ja angeregt, dass man jetzt bei der nächsten Änderung dieser Vorschriften zum Beispiel austauschbare Akkus macht. Und dann kann ich mir vorstellen, dass in einem nächsten Schritt die Elektrokleinfahrzeugverordnung national oder eine zukünftige internationale Rollervorschrift, wie auch immer die aussieht, dass dann da drin steht, er muss das haben und einen austauschbaren Akku. Ja. Und an diesen Punkten ist man dran. Nur müssen Sie sich vorstellen, wenn in der EU-Gesetzgebung etwas schnell geht, dann dauert das 5 Jahre. Na, also das bedeutet schnell. Weil Sie müssen ja die ganzen EU-Länder, die ja alle verschiedene Interessen haben, verschiedene Sichtweisen haben, müssen Sie ja da mehr oder weniger inklusive aller Lobbyisten, inklusive aller Herstellerinteressen und so weiter, müssen Sie alle unter einen Deckel kriegen. Und der eine sagt, Fahrradbeleuchtung ist ausreichend, der andere sagt, auf gar keinen Fall, der nächste sagt, Klingel ist gut, der nächste sagt, nein, wir müssen eine Hupe haben und so weiter und so weiter. Also da so viele Leute unter einen Hut zu kriegen, das dauert halt, wie gesagt, in der Regel, wenn es schnell geht, 4 bis 5 Jahre. Und wenn es normal geht, durchaus auch mal 10 Jahre.
Aber das ist ja jetzt eigentlich nicht übertragbar für unseren, sag ich mal, aktuellen, sich entwickelnden Technikstandard. Also wenn ich mir überlege, was ich vor 10 Jahren, glaube ich, gab es da überhaupt schon iPhone? Also wenn man überlegt, wo wir jetzt schon sind, jetzt mit Mobiltelefonen und in 10 Jahren, also das ist ja Wahnsinn eigentlich. Das ist, geht doch, also aus meiner Sicht jetzt gar nicht so richtig parallel mit der Zeit. Also klar, ich gebe Ihnen recht, es muss nicht, wir müssen nicht jeden, wie sagt man, Lenz oder wie auch immer hinterherrennen oder Spaß auf die Straße bringen wollen, aber die EU-Länder machen uns ja ein Stück weit was anderes vor, oder? Also, dass man da einfach mal sagt, wir probieren es, wir schauen uns das an. Aber hier in Deutschland ist es jetzt ja so, also ich will jetzt kein TÜV-Statement oder irgendwas aus Ihnen rauskitzeln.
Nee, das kann ich Ihnen auch nicht geben.
Sondern aber, ich möchte mit Ihnen da jetzt einfach nur mal kurz, sag ich mal, so ein bisschen philosophieren drüber. Also,
ja. Nein, also da gebe ich Ihnen schon recht, das muss Technik, die ist sehr kurzlebig momentan und ist auch sehr, sehr interessant, was alles gibt. Sie ist vielleicht nicht nur an die Elektrokleinfahrzeuge oder Mikromobilität, sondern denken Sie auch mal bei den normalen Fahrzeugen an sowas wie autonome Fahrzeuge, also Fahrzeuge, die selbstfahrend sind und sowas. Da ist die Technik teilweise schneller wie der Gesetzgeber, das stimmt schon.
Da kommt jetzt was, habe ich gestern gehört, demnächst wohl. Ja, noch vor dem Sommer gibt es einen Gesetzesentwurf. Also.
Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das nicht als einzelne Länder machen. Jeder kocht sein Süppchen und haben dann das Problem, dass sobald einer über die Grenze fährt, wird was legal oder illegal. Das ist ganz schlimm sowas. Sondern deswegen ist es wichtig, dass die europäischen Kommissionen, die mit diesen Techniken beschäftigt sind, dass die Gas geben, dass die das anpassen immer wieder und dass die dann vielleicht entweder die L1E-Klasse später für diese Fahrzeuge öffnen, dass da eine Unterklasse machen oder dass sie vielleicht sogar eine eigene europaweite Regelung da machen. Bis wann irgendwas ein Fahrrad ist und ab wann irgendwas ein Moped ist. Ja, und das sind halt so Sachen, glauben Sie mir, die arbeiten da dran, aber wie gesagt, das sind wirklich ganz viele Köche, die diesen Brei verderben, die da alle mitreden. Das wird immer so sein.
Ja gut, ist jetzt natürlich jetzt, macht einem nicht wirklich Mut. Also.
Nee, ganz sicher nicht. Zumal also, wenn Sie in einer überschaubaren Zeit jetzt da gerne Ergebnisse sehen würden.
Aber gut.
Aber ich will die Frage nochmal umdrehen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Monowheel, was Ihnen ja am Herzen liegt, wenn Sie das jetzt unter dem fahrdynamischen oder auch unter dem technischen Aspekt sehen, natürlich kann man das prima um den Arm klemmen und mit in die Straßenbahn nehmen und solche Sachen, aber Sie müssen immer natürlich auch diesen Sicherheitsaspekt, wie wollen Sie den entkräften, dass man bei einer Gefahrenbremsung mit den Dingen Schwierigkeiten hat.
Also,
wie wollen Sie das entkräften?
Also entkräften in der Form würde ich Ihnen jetzt beantworten, ich würde erstmal entsprechende dass sich jemand mal hinsetzt und die Dinger wirklich mit Leuten prüft und testet, die die Dinger fahren können. Also das hatten, Sie hatten ja die BAST-Studie erwähnt. Ich hatte ja da auch schon mit der BAST drüber gesprochen, habe mich da auch ziemlich in die Nesseln gesetzt, weil ich gesagt habe, ihr konntet die Dinger ja gar nicht fahren. Am Ende ist der Herr dann aus dem Büro gefahren mit dem Monowheel oder aus dem Raum und hat mir dann genau eines Besseren belehrt. Aber genau diese, sag ich mal, Bremsverhalten einfach mal wirklich nach ihren Vorstellungen, wie der TÜV sagt, so messen wir Bremsen, so das halten die Dinger aus, dass man sowas einfach mal aufschreibt, dass wir eine Grundlage haben und über Dinge diskutieren können. Wir haben ja jetzt zum Beispiel aktuell auch gar keine Grundlage für E-Scooter. Also wie werden die Dinger gefahren? Wer nutzt die Fahrzeuge? Wir wissen nur aus irgendwelchen Interface-Abgriffen von den Verleihern, wo die Dinger gefahren werden, aber wir wissen nicht, wie werden sie auf dem ländlichen Raum genutzt, wer nutzt die da? Also da sind wir ja noch in einer Grauzone. Also jeder weiß, dass es nicht geht, aber wir können es nicht belegen. Also das ist immer so meine Wahrnehmung. Und das würde ich mir jetzt wünschen, dass wir das bei diesen anderen Fahrzeugen auch tun.
Ja, also das wird mit Sicherheit auch geschehen. Und zwar gerade die Versicherer, die werden natürlich alles tun, diese Informationen zu bekommen. Weil sie haben ja sicherlich gemerkt, wenn sie jetzt dieses Jahr ein Elektrokleinstfahrzeug neu versichert haben oder wieder versichert haben, dann sind die Versicherungsprämien ja deutlich günstiger geworden wie letztes Jahr noch.
Und ich denke, die werden jetzt auch schon eine Menge Unfallchirurgien wieder geschlossen haben, die ja alle am 15.06. extra aufgemacht wurden wegen den ganzen Unfällen.
Die Panik.
aber lassen Sie mich da ganz kurz noch einhaken mit den Versicherungen. Versicherer sind ja, wie wir alle wissen, nicht nur deutschlandweit unterwegs, sondern europaweit. Und da hat man doch schon Zahlen, oder? Also ich bilde mir ein, dass in Frankreich schon Zahlen vorliegen und dass man in Skandinavien schon Zahlen hat. Also ich denke, ein Gefühl haben die alle. Also
wissen Sie, wenn wir jetzt von einem guten Dreivierteljahr Erfahrung reden, dann ist das natürlich gemessen an 120 Jahre Kfz-Erfahrung.
Ja, natürlich. Also relativ wenig, ich meine jetzt auf die anderen Fahrzeuge, die wir ja in Deutschland, also die ja nicht zulassungsfähig sind, was wir jetzt wissen, sondern die jetzt zum Beispiel in Frankreich genutzt werden dürfen oder in Skandinavien, wo man die ja ganz normal auf der Straße nutzen kann, da bekommt ja jeder Versicherer ein Gefühl dafür und sagt, aha, so ist sind also die und so verunfallt jemand oder auch nicht oder das sind die Schadensauswirkungen, die wir haben. Oder wenn ich jetzt sehe, in Österreich, da kann man es einfach mit der Haftpflichtversicherung klären, also so ein Fahrzeug oder in Belgien zum Beispiel auch. Aber es ist, also ich denke, es sind Zahlen da, aber vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen an dem Wollen drehen und schieben. Ja,
aber Sie als Interessengruppe können doch mal den Verband der Versicherer diesbezüglich befragen.
Ja, da sind wir ja dran. Also sind ja jetzt so ein Jahr, knapp über ein Jahr dabei. Wir sind jetzt schon auf diversen Veranstaltungen gewesen und ich sag mal, man nimmt uns jetzt immer mehr wahr und dann vor allen Dingen, dass wir keine Spinner sind, sondern oder Akrobaten oder Stuntleute, sondern ganz normale Leute, die, sag ich mal, das Spektrum der Fortbewegung im innerstädtischen Verkehr einfach noch erweitern wollen. Also ich sag immer salopp, ich möchte einfach nur legal mit meinem Skateboard zum Bäcker fahren. Also ohne jetzt in mein Auto zu steigen, ich müsste es einfach nur an der Garderobe wegnehmen, aufstehen und losfahren. Und das sind so der Ansatz. Und das entwickelt sich gerade tröpfchenweise. Also mehr kann man einfach nicht sagen. Also die Wahrnehmung ist immer noch ganz, ganz am Anfang. Und das ist ja auch zum Beispiel ich denke, das haben Sie auch schon mitbekommen in der Diskussion und Wahrnehmung, Fahrrad und Kfz. Also die wenigsten werden Ihnen auf der Straße sagen, wenn Sie die Frage stellen, ist der Roller ein Fahrrad oder ist das ein Kraftfahrzeug? Also wir beide wissen das ja nun schon länger, aber viele haben die Wahrnehmung. Sie sagen immer so schön salopp Rollerchen. Ja, also das spiegelt ja auch so bei vielen Leuten genau das wider, dass sie sagen, ah, das ist doch ein Spielzeug, das ist doch ein Fahrrad, aber das ist doch kein Kraftfahrzeug.
Ja, ich habe diese Wortwahl extra gewählt, weil ich abgrenzen will zu dem Kraftfahrzeug, was deutlich höhere Anforderungen hat. Mhm. Also die Bremsen für ein L1E-Fahrzeug müssen viel, viel mehr nachweisen und viel, viel mehr können, wie die Bremsen für ein Elektrokleinstfahrzeug. Das heißt also, wenn der gesetzliche Rahmen dahin geht, dass so ein Rollerchen einem Roller entspricht, dann muss er natürlich auch noch technisch ein bisschen ausgefeilter werden. Und wenn man das jetzt so ein bisschen verniedlicht, und das war wirklich lieb gemeint, dann ist damit gemeint, ja, es ist ja auch nur 20 km/h, es ist ja auch nur dies und jenes, und deswegen darf das ja auch so einfache Bremsen haben und so einfache Prüfungen und so weiter und so weiter. Aber sobald Sie jetzt schneller wollen, das Fahrzeug also noch mehr Fahrzeugcharakter bekommt, wenn Sie jetzt sich vorstellen würden, so würden mit so einem Elektro-Kleinstfahrzeug vielleicht 45 oder 50 oder noch mehr fahren, dann müssten sie natürlich auch für diese Geschwindigkeit bremsen und entsprechend alles federn und so weiter können. Hm. Und je schneller sie fahren, desto besser ist es, wenn ein Fahrzeug einen längeren Radstand hat. Hm. Und je schneller sie fahren, müssen sie immer dran denken, doppelte Geschwindigkeit heißt vierfache Energie. Und folglich müssen sie auch die vierfach tollen Bremsen drauf haben.
Ja, aber ich denke, den ersten Schritt, den wir machen müssen, Sie müssen mir jetzt erstmal eine Fahrzeugklasse sagen.
Genau. Da kann ich Ihnen nur anbieten, also nur sinnvoll anbieten, gerade für eine Einzelabnahme, kann ich Ihnen nur sinnvoll die Elektro-Kleinstfahrzeugverordnung anbieten. Und Sie müssten dann einen Roller, der halt jetzt zunächst keine ABE oder sowas hat, den müssten Sie jetzt als Interessengemeinschaft EMV testen und dann diese Fahrzeuge entsprechend umbauen mit Fahrradbeleuchtung dran. Und dann kann man auch positiv diese Sachen prüfen. Hm. Wie gesagt, sobald ein Fahrzeug baugleich ist, solange kann ich ja auf bestimmte Prüfungen verzichten. Also dann prüfe ich es einmal und kann sagen, okay, er hat jetzt 10 Stück davon, die absolut baugleich sind. Hm. Kann man ja sagen, okay, ich muss ja nicht 10-mal den Fahrtest machen, sondern ich habe es mit einem Fahrzeug getestet, es funktioniert. Und schon ist das Ganze natürlich auch billiger. Hm.
Jetzt muss ich erstmal durchschnaufen, Herr Kunz. Das war jetzt echt viel Input. Aber was ich mitnehme ist, Sie als TÜV freuen sich doch mal über einen Anruf vorher als nachher. Und vielleicht und vor allen Dingen, dass man dann das ein oder andere Mal dann durchsprechen kann. Also das fand ich wirklich sehr charmant und das ist ja auch der richtige Weg. Also wir wollen Sie ja auch, das hatten wir auch gar nicht vor und das liegt uns ja völlig fern, den TÜV hier jetzt als Buhmann darzustellen, sondern Sie halten sich nur an gesetzliche Vorgaben, die setzen Sie durch, die wichtig sind, einfach um Sicherheit im Straßenverkehr einfach nochmal klar in den Vordergrund zu stellen. Und da müssen wir jetzt weiter, uns aktuell noch unterordnen und vor allen Dingen weiter ins Gespräch gehen. Also mit den Leuten, die da entsprechend Aussagen treffen können und jetzt nicht weiter, sagen wir mal, ein bisschen blauäugig durch die Welt rennen und denken, in 6 Wochen fahren wir legal. Also so sind wir ja auch nicht angetreten. Also das war uns ja von vornherein klar. Also wir haben einfach gesehen, dass jemand die Verordnung da plant, 2018, und wir hatten das Gefühl, wir werden da gar nicht mit einbezogen, sondern und deswegen haben wir uns ja auch als Interessengemeinschaft gegründet und und müssen nun diesen langen, schweren Weg in das Finale hoffentlich irgendwann legale Fahren zum Gehen. Genau.
Und ihm steht ja auch immer wieder der Weg offen nach Brüssel, also im Sinne von einer Eingabe in die Kommission machen, wenn sie das vernünftig begründen und mit der entsprechenden Lobby im Hintergrund vertreten, wird man sie auch da hören. Also es muss natürlich den offiziellen Weg gehen, das heißt also eine Eingabe in der EU machen zum Thema EU-Fahrzeugklasse. Und wenn das nicht funktioniert, dann halt national und dafür sind dann unsere Ministerien zuständig.
Da gibt's ja schon was.
Das ist Verkehrsministerium.
Da gibt's ja schon was. Da sind wir jetzt mit einem VDE, DKE, die machen ja diesen K354. Da sind auch Kollegen von Ihnen mit dabei. Und da geht's genau um diese Elektro-Kleinstfahrzeuge. Und ich glaube auch um Geräte ohne Lenkstange wird sich das so entwickeln, dass man sich da alles mal anschaut. Und von daher habe ich nicht Hoffnung, sondern ich bin positiv gestimmt, dass man jetzt einfach den Blick etwas erweitert hat, den Horizont. Und gut, dann fahre ich das Monowheel in Version 12 und nicht mehr 10 hoffentlich legal. Also von daher, es macht ja auch Spaß. Und also ich habe so viel jetzt gelernt in den letzten Monaten und im letzten Jahr und vor allen Dingen jetzt heute das Gespräch wieder. Ich denke, da kann ich noch viel aufschreiben und zusammenschreiben. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Herr Kunz. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und ich will nicht sagen bis bald, aber vielleicht haben wir doch nochmal die Chance, über das eine oder andere zu philosophieren oder auch festzulegen. Und in diesem Sinne, einen schönen Abend wünsche ich Ihnen und danke für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Herr Zemke, Herr Göden, es hat mich gefreut und es hat mich auch gefreut, als Stellvertreter vom TÜV Hessen da Sie tätig werden zu dürfen.
Dankeschön.
Alles klar.
Dankeschön.
Tschüss. Tschüss.
Ich bin 1,5 Stunden.
Ja, aber das war wichtig.
Es war interessant.
Ja, ich ziehe immer wieder meinen Hut von Menschen, die wirklich alle so mal aus dem FF rausschießen. Aber ich musste sagen, ich musste innerlich sehr schmunzeln mit Gurt, Helm und Sturzhelm auf diesem Parcours als TÜV-Prüfer. Mhm. Also ich denke, er hat schon eine Menge erlebt und da könnte er vielleicht auch schon ein Buch schreiben, was er da an Fahrzeugen gesehen hat.
Ja.
Ja, also irre. Ja, ihr Lieben, falls ihr noch wach seid oder im zweiten Teil, es war mir heute wieder mal ein Fest. Ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt echt ein bisschen ausgebrannt.
Ja, eigentlich auch.
Ich bin, glaube ich, alle Fragen losgeworden. Falls ich was vergessen habe, schreibt uns podcast@electricempire.de.
Ja, oder info@electricempire. Ja,
raus damit.
Wir lesen alles.
Und dann fragen wir Herrn Kunz nochmal, also er ist wirklich in der Form, muss ich nochmal ein ganz, ganz großes Lob aussprechen, also was er mir an langen Mails geschrieben hat, wo ich dachte, Mann, irre, was der für eine Geduld mit mir hat, aber man hat es ja heute gemerkt, er ist tief im Thema und er hat Verständnis für beide Seiten, aber vor allen Dingen achtet er auf die Verkehrssicherheit und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Ja, ihr Lieben, das war Folge 8, Ramon.
Gute Nacht.
Oder ja, viel Spaß bei der Arbeit oder wo auch immer. Oder jetzt ist die Mittagspause vorbei. Folge 9. Wir bleiben dran. Ich habe schon Ideen, du sicherlich auch. Und vielleicht machen wir jetzt mal einen kleinen Skateboard-Special in Folge 9. Weil wir haben jetzt so viel über Roller und über Monowheels.
Ja, gerne.
Ja, jetzt machen wir nächstes Mal ein bisschen was über Skateboards. Und da habe ich schon den einen oder anderen im Auge. Ja,
nicht verraten jetzt.
Das nee, das sage ich nicht.
Wir teasern das jetzt nicht an. Wir
teasern nix. Ne? Aber jetzt kommen erstmal noch die nennt man das immer? Die Blurps, Blups, weil wir hatten heute einige in diesem Podcast, wo eine Menge schiefgelaufen ist. Deswegen haben wir auch des Öfteren mal ein bisschen gefeiert.
geht schon wieder los.
Ja, in diesem Sinne, eine schöne gute Nacht oder einen guten Tag oder macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Tschüss.